Leute, ich bin echt happy. Also nach der Nationalmannschaftspause hatte ich auch so meine Sorgen, als das Coronavirus dann so richtig umgegangen ist in der Liga. Aber jetzt, ich glaube, man sieht, Hygienekonzept greift. Eigentlich alle Mannschaften spielen jetzt wieder. Der Ligabetrieb ist wieder stabil und aufrecht. Und ich habe echt ein gutes Gefühl, dass das die ganze Saison noch so weitergeht. Das macht mir echt gute Laune. Und ich finde ehrlich gesagt, so eine der positiven Überraschungen oder Spannend, was sich da entwickelt auf jeden Fall, ist der HC Erlangen. Namhafte Neuzugänge, Fäth und Jepson, neuen Trainer. Und das ist doch mal Grund genug zu sagen, der soll uns das doch mal erklären. Michael Haas ist heute unser Gast bei Hand aufs Herz, der Trainer des HC Erlangen. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli Herr HWL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso. Bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und wir haben echt viel gelacht, Michael Haas und ich. Das ist ein offener, cooler, lässiger Typ. Der hat noch total diesen lässigen Schnack eines Spielers, aber der hat auch schon ganz klare Handballvorstellungen. Man merkt schon auch, dass der sich als Trainer schon so richtig reingedacht hat. Er hat zum Beispiel mal erklärt, wie hat er es denn geschafft, so Leute wie Jepson und Fäth davon zu überzeugen, nach Erlangen zu kommen. Die kamen ja durchaus von größeren Vereinen. Seine Handballphilosophie hat er mir erklärt. Aber klar, wir reden auch intensiv über seine Karriere. Weltmeister 2007, dreifacher ERF-Pokalsieger, viele Mannschaften in der Bundesliga hat er kennengelernt, weil er dort gespielt hat. Kennt aber auch so ein bisschen die Schattenseiten. Magdeburg, da lief es zum Beispiel bei ihm nicht so gut, aber auch darüber redet er sehr offen. Michael Haas sagt uns, wer sein Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft bei der nächsten WM wäre, wenn er es entscheiden dürfte. Kleine Überraschung für mich, hat er sich sehr deutlich geäußert. Warum er auch so ein bisschen froh war, dass die letzte Saison abgebrochen wurde und warum er so ziemlich gemischte Gefühle hat, was die WM 2007 angeht, obwohl er da Weltmeister geworden ist. Viel Spaß mit Folge 39 von Hand aufs Herz. Der Trainer des HC Erlangen ist am Start. Michael Haas. So, wir sitzen ein zweites Mal zusammen mit Michael Haas, nachdem wir beim ersten Mal leichte technische Probleme haben. Das war am Freitagabend nach seinem Donnerstagsspiel mit Erlangen gegen Balingen. Jetzt versuchen wir es nochmal am Montagabend. Das ist natürlich insofern gut, als das Ding hier, ihr hört das ja jetzt am Mittwoch. Es ist also noch taufrisch, das Ding. Servus erstmal.
Grüß dich. Ja,
jetzt, das haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Wie soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Michael, Micha, Hassan, was beliebt dir?
Das darfst du machen, wie du möchtest. Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass der Rest der Handballwelt mich wahrscheinlich eher Hassan nennt. Ja. Ich habe das aufgegeben, mich dagegen zu wehren. Ich freue mich aber immer, wenn mich jemand bei meinem Namen anspricht.
Ach so, ist schon so. Ja gut, dann werde ich Michael sagen, wenn dich das freut. Oder Micha.
Och, jetzt machen wir doch hier nicht ein Fass auf, was sprich mir einfach gar nicht an.
Das ist schwierig in so einem Podcast zu zweit, nein, aber man kann den Namen umgehen.
Bleiben wir, ja. Du machst das schon, du bist ja Profi.
Wo kommt der Name her? Es ist von alten Mannschaftskameraden, ne?
Ja, das war so ein Mix aus einem russischen Trainer mit einem alten isländischen Haudegen, die sich im Training auf Deutsch über den 17-Jährigen unterhalten haben, von dem keiner den Namen wusste, also das war in dem Fall ich. und das kam dann dabei raus.
Okay. Achso, das muss ja noch ganz früh in deiner Karriere, also Essener Zeit logischerweise,
ja, genau. Ja, gewesen sein. Das war in Essen irgendwann um 2002 rum. Ja. Und ja, so alt ist die Nummer schon.
Über deine Anfänge reden wir natürlich in Rubrik 2 dann ausführlich. Jetzt kommen wir erstmal zum Aktuellen. Wie gut hast du denn inzwischen dieses Wahnsinnsspiel gegen Balingen verdaut?
Wahnsinnsspiel klingt erstmal irgendwie so ein bisschen positiv belegt.
Ich will es jetzt mal freistellen, wie du es nennst.
Ja, wir haben uns ja am Freitag kurz gesprochen, da hast du mir, glaube ich, angemerkt, dass ich noch ein bisschen angefressen war. Grundsätzlich ist das immer noch genauso ärgerlich, wie das am Donnerstag direkt nach dem Spiel war. Aber ich meine, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Das war sehr, sehr bitter. Das war auch nach dem Spielverlauf in meinen Augen immer noch unnötig. Aber gut, solange wir daraus lernen, was da schiefgelaufen ist, müssen wir jetzt einfach da weitermachen. Es ist trotzdem einfach immer noch sehr ärgerlich.
Ja. Ich will eigentlich auch gar nicht in der Wunde stochern, aber wer es vielleicht nicht gesehen hat, es war schon kurios, weil ihr seid in der ersten Halbzeit überlegen, seid auch zu Recht mit 4 Toren in der Pause in Front, kommt dann raus, legt gleich nochmal 2 nach und das war so ein Moment, wo man als Außenstehender denkt, ja gut, 18-2, ich habe euch ja gerade erst kommentiert, da habt ihr einen sehr stabilen Eindruck gemacht gegen Stuttgart, da denkt man, gut, da passiert jetzt nichts mehr. Was ist denn dann passiert?
Naja, im Grunde war wahrscheinlich in unseren Köpfen genau das Gleiche, wie du sagtest, gerade bei den Außenstehenden. Das Ding ist gelaufen. und war es aber nicht. Ich meine, wir haben immer mal wieder so kleine Schwächephasen dabei, aber in dem Moment haben wir halt komplett abgeschaltet und in dem Moment, als es dann wirklich nochmal eng war, waren wir einfach nicht mehr bereit, da den Kampf richtig anzunehmen. Und ich meine, wie das halt so ist in so Spielen, dann, wenn da die vermeintliche, schon Rückstand liegende Mannschaft auch mal Morgenluft wettert, dann können die wahrscheinlich auch eine Waschmaschine von der Mittellinie ins Tor werfen und das fällt alles rein. und so war es dann auch. Da lief bei uns einfach nicht mehr viel zusammen und bei Baling halt schon.
Ja, und vor allem Baling ist ja auch so eine Kämpfertruppe, ne? Also die sind, die stecken ja auch nicht auf. Das ist so eine Mannschaft, gegen die kann es einem halt mal passieren, ne? Wenn man ein bisschen runterschaltet.
Ja, ich meine, das kann ja grundsätzlich natürlich gegen jede Mannschaft passieren, aber gerade Baling ist ja schon dafür bekannt, dass sie über enorme Kampfkraft verfügen. Das wussten wir auch alles. Das ist ja nicht so, dass wir denken, ja, Jungs, wenn wir einmal mit 6 vorne sind, ist das Ding gelaufen. Das ist so, aber im Unterbewusstsein spielen sich dann da wahrscheinlich doch Dinge ab, die man besser nicht zulässt.
Ja, ja. Ist es nicht, oh Gott, jetzt habe ich, ich glaube, es gibt ja diese legendäre Statistik, die wir wissen durch diese MVP-Taskforce, dass die Mannschaft, die, glaube ich, das 17. Tor macht, zu 90% gewinnt. In eurem Fall ist das natürlich besonders krass. Ich glaube, es ist das 17. Tor, dass ihr bei 17-12, da sind es ja wahrscheinlich dann 99% der Spiele, dass es dann trotzdem nicht geklappt hat. Aber egal, ich wollte ja eigentlich gar nicht.
Warum sagt mir sowas keiner vorher? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
Das ist natürlich schlecht. Dann hast du dich ja jetzt als Nicht-Hand-aufs-Harz-Hörer geoutet.
Oh, ich fies.
Nein, Schwarz, das war ein Beispiel, was, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl, aber es war wirklich krass. Als die,
ich meine, du hattest 16 gesagt.
Ich habe 16, ich glaube, es ist das 17. Tor und es ist wirklich okay. So. Nagelt mich jetzt nicht fest, ich hoffe, ich habe mir es richtig gemerkt, aber es hat Alfred Gieserson mir erzählt. Der war ja in dieser Taskforce, die DKB und die HBL zusammen gemacht haben, um diese MVP-Wahl neu aufzustellen. Und da hat einer dieser super Statistiker erzählt, statistisch gesehen gewinnt die Mannschaft, die das 17. Tor macht, zu 90%. Das fand ich schon krass, weil das ja auch gilt, wenn du einfach nur das 17-16 machst, logischerweise.
Ja.
Das ist schon cool, oder?
Das ist ab sofort komplett abgespeichert. Und wer auch immer das rausgefunden hat, den nagel ich drauf fest.
Gut, also auf 17. Tor gehen. Das ist die neue Taktik von Michael Haas.
Alles andere egal. Ja.
Du mal kurz ab vom Handball. Du sitzt in, oder ich weiß gar nicht, ob du in Erlangen oder Nürnberg, wo wohnst du? Ich glaube, du sitzt ja gerade in deiner Wohnung, ne?
Richtig. Das Dorf, wo ich wohne, das heißt Uttenreuth.
Ui, okay, das kennst sagt mir nichts. Das ist wo ungefähr? Nee,
das ist direkt neben Erlangen. Also es ist ein wenig außerhalb, aber wirklich nur ein wenig außerhalb. Und ja, aber da gibt's alles, was man braucht. Also es gibt manchmal wenig Grund, sich hier von hier wegzubewegen.
Von wie viel 100 oder 1000 Einwohnern reden wir da?
So etwa.
Ja, okay, also klein. Und da hast du jetzt keine Sorge, dass wenn hier Millionen von Handballfans diesen Podcast hören, die dann alle bei dir vor der Tür stehen, weil in dem Ort wird dein Haus ja leicht zu finden sein, nehme ich jetzt mal an.
Die Angst hält sich tatsächlich in Grenzen, das ist ja zum Glück im Handballsport nicht und ja, nee, also wirklich nicht. Und,
bisschen entspannt.
Und das muss man auch erstmal finden, dieses Uttenreuth.
Dieses Örtchen, okay. Und was treibst du so, wenn du gerade eigentlich nicht auf dem Handballfeld oder in der Halle stehst und so? Was machst du gerade in der Zeit, wo man ja durch Corona leider nicht viel machen kann? Oder hast du eh keine Freizeit zeitmäßig?
Also ich muss tatsächlich sagen, ehrlich gesagt hat gerade der Tag ein, zwei Stunden zu wenig. Klar ist es natürlich einfach viel zu tun. Ich meine, ich hatte jetzt lange Zeit noch das komfortable Leben als Spieler. Das war ja im Nachhinein betrachtet echt recht entspannt. Jetzt ist es halt einfach viel Arbeit, viel Video, viel Trainingsvorbereitung, viel so Zeug, was so Trainer halt machen müssen. Ja, und ansonsten, wenn da mal Luft ist, dann warten hier zu Hause auf mich zwei kleine Kinder. Einer ist 3,5, die eine wird jetzt nächste Woche ein Jahr. Die haben halt auch so ihre Forderungen.
Hast du gerade ins Bett gebracht noch, ne? Ja, das war die letzte. Hat gut funktioniert oder Überzeugungsarbeit nötig?
Wenn Papa das macht, dann ist das kein Problem.
Okay.
Nee, das läuft alles. Ich meine, alle, die jetzt von den Hörern Kinder haben, wissen, wie es gehen kann. Und manchmal läuft es besser, manchmal schlechter. Aber jetzt gerade momentan bin ich sehr zufrieden, haben die Sache eigentlich ganz gut im Griff.
Ja. Ist ganz witzig, was du da sagst. So, ziemlich genau das hat Bennett Wiegert auch erzählt. Der ist ja auch ungefähr, der ist ein bisschen älter jetzt, aber ungefähr noch dein Alter. Ihr seid die junge Trainergeneration. Der sagt auch genau das. Ey, als Spieler, ey, das hätte ich viel mehr genießen sollen. Da sagt mir der Trainer, lauf da lang, mach das. Eigentlich musst du gar nichts machen, außer ein bisschen körperlich fit bleiben und Handball spielen. Und jetzt hat die richtige Arbeit angefangen. Das geht dir also auch schon. Das merkst du jetzt auch schon sehr schnell.
Das merke ich. Und ich muss aber auch sagen, mir gingen alle Trainer, Benno war da noch gar nicht derjenige, die, also ich kenne so ein paar Ex-Spieler, die dann Trainer geworden sind und deren erster Satz im Gespräch war immer, ja, genieß deine Zeit als Spieler. Und da habe ich leider auch innerlich die Augen verdreht und gesagt, ach komm, ey, lass mich jetzt in Ruhe. Ich finde, mein Leben ist anstrengend genug als Spieler und ja, jetzt bin ich selber einer von denen.
Ja. Und wie ist es so mit der körperlichen Komponente? Weil ich sag mal, das ist ja das Einzige, wo man nicht mehr so gefordert ist. Ihr müsst natürlich komplett austrainiert sein. Allein, also erstens, um gescheit Handball spielen zu können, zweitens auch, um gesund zu bleiben. Das ist ja so der einzige Druck, den man als Trainer jetzt nicht mehr hat, oder?
Also ich würde mir erstmal trotzdem wünschen, gesund zu bleiben.
Nein, da hast du recht. Du musst nicht mehr so auftrainieren, hoffe ich, wie vorher.
Ja, das ist natürlich richtig. Ich meine, grundsätzlich sagt man ja eigentlich, dass ein Sportler oder ein ehemaliger Sportler schon so einen gewissen Bewegungsdrang hat. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich jetzt gerade so die ersten Monate nach Karriereende ein echtes Motivationsloch hatte, was Sporttreiben anging. Weil ich einfach so wirklich die letzten Jahre einfach echt so viel gemacht habe. Und es kommt jetzt aber langsam wieder. Also natürlich auch, um dem körperlichen Verfall entgegenzuwirken. bin ich doch jetzt gerade langsam dabei, wieder so ein bisschen Sport zu treiben.
Verfall ist natürlich ein sehr schönes und hartes Wort. Was machst du so? Ist klassisch Laufen gehen oder Radfahren? Oder was
ja, ich tasse mich so da gerade so langsam wieder ran. Also ich, klar, jetzt stures Laufen gehen ist natürlich effektiv, aber eigentlich nicht, also war noch nie das Mittel meiner Wahl, aber ich fahre gerne Rad und halt schon, ich habe es tatsächlich auch mal gemacht, mir ein bisschen laufen zu gehen. Das Angenehme dabei ist, dass da keiner an der Seitenlinie steht und mir sagt, wie schnell ich laufen muss oder wann ich laufen muss. Deswegen, so Freizeitsport hat doch auch seinen Wert.
Ja, stimmt, da ist man ungezwungen, es soll ja eigentlich einfach nur Spaß machen, ne? Also, und wenn man so den Schweinehund mal überwunden hat, tut es ja in der Regel auch. Wie gut fühlst du dich schon so angekommen? Es war ja durchaus deine Anfangszeit etwas turbulent, sage ich mal, dadurch, dass ihr ein sehr wildes letztes Jahr mit Trainerwechseln, also als du eigentlich noch Spieler warst und dann so den schleichenden Übergang gemacht hast, ihr hattet ja ein sehr turbulentes Jahr, du hast dann übernommen, dann kam Corona. Wie ist so dein Einstand inzwischen? Fühlst du dich im Trainergeschäft angekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, da auch die Corona-Zeit war da gar nicht so unhilfreich. Einfach aus dem Grund, auch ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und auch einfach, um so ein bisschen sich auf ein paar Sachen vorzubereiten. Deswegen hat mir dann letztendlich, als es dann wirklich dann endlich losging mit dem Training, hat mir der Rollenwechsel gar nicht so viel ausgemacht. Ich meine, natürlich, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und Sprüche klopfen, wie die ganzen Trainer, die seit 100 Jahren im Geschäft sind. Natürlich ist vieles noch neu für mich, und viele Situationen, aber natürlich habe ich mir in der ganzen Zeit, die ich halt zum Glück hatte, auch viele Gedanken gemacht und was ich so mache, da steckt schon ein Plan hinter. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es so irgendwann funktionieren wird, was ich mir da vorgenommen habe. Aber wie gesagt, trotzdem, es ist schon einfach vieles noch neu. Aber mit der Rolle jetzt kann ich mich sehr gut anfreunden gerade.
Mir hat das Schwalbe mal so erklärt, der hat ja auch einen sehr schnellen Spieler-Trainer-Übergang damals noch in Wallau gehabt. Der hat mir das mal so erklärt, dass er so sich als totalen Lehrling gesehen hat und meinte, ey, teilweise irgendwie, also allein auf solche Sachen mal zu achten, dass du nach jeder Auszeit wieder sagst, die sechs gehen jetzt übrigens aufs Feld und so. Das sind ja alles Sachen, die du als Spieler nicht machen musst und so. Sind das so kleine Sachen oder woran machst du es jetzt fest, wo du sagst, vieles ist noch neu?
Das ist genau der Punkt. Manche sind so Kleinigkeiten, die man einfach manchmal vergisst. Was mir da zum Beispiel sehr geholfen hat, war die Phase, wir hatten ja die Saisonvorbereitung einfach so ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, wir hatten eine 3 Wochen Vorbereitungsphase, in der es eigentlich ohne Druck, ohne Spiele, nur so ein bisschen um Trainieren ging. Und das hat mir einfach sehr geholfen, einfach schon auch im Training einfach so ein bisschen zu lernen, wie das so abläuft. Und klar, eine der größten Herausforderungen ist mit Sicherheit das Coaching im Spiel. Wo man einfach mit jedem Spiel dazu lernt. Also das Das ist ja auch ein ganz anderer Stresspegel, den man da hat, als man das als Spieler gewöhnt ist. Gebe ich auch ehrlich zu, das ist was völlig anderes. Ob du, selbst wenn du 60 Minuten gespielt hast und völlig platt bist, das ist eine andere Art der Anspannung als Trainer, wenn man da relativ machtlos doch an der Seite steht.
Was lernst du dann zum Beispiel aus so einem Balingen-Spiel?
Du, da wird natürlich jede Entscheidung, jede Auswechslung, jede Auszeit hinterfragt man da im Nachhinein und denkt sich, ja, das war vielleicht dann doch nicht der perfekte Moment, ne, wo du natürlich im Spiel bist immer davon überzeugt, was du tust, ist ja klar. Aber da sind auf jeden Fall immer im Nachhinein natürlich Dinge dabei, wo du denkst, ja, das hätte man smarter lösen können.
Weil du einfach siehst, zum Beispiel der Spieler, den ich dann bringe, funktioniert nicht oder die Abwehrformation hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte. So.
Genau, das ist dann, wenn man halt denkt, okay, das war der Plan, das hat nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert? Okay, waren vielleicht doch die falschen Leute auf der Platte oder, ja. Ich meine, das ist jetzt klar, nach so einem Spiel denkt man ein bisschen mehr drüber nach als nach anderen Spielen, aber ja, es ist einfach, ist ja sehr ein komplexes Feld, ne? Da hat ja jede Kleinigkeit, die man da tut, hat ja auf irgendwen irgendwelche Auswirkungen.
Total.
Was den Job aber auch oder was unseren ganzen Sport hier einfach so spannend auch macht.
Ich höre viel von Trainern, dass das eigentlich so mehr die Herausforderung ist, so das Zwischenmenschliche, alle Spieler so ein bisschen glücklich zu machen, denen ihren Wert zu geben und so, dass das sogar das viel schwierigere ist als jetzt zum Beispiel das rein taktische. Hast du das Gefühl auch oder was fordert dich aktuell am meisten?
Ja, das ist tatsächlich ein Riesenpunkt, weil ich meine, wenn ich jetzt über Erfahrung spreche, dann kann ich ja nur aus der Erfahrung als Spieler sprechen. Und die Erfahrung, die man einfach hat, ist, dass die Mannschaften erfolgreich waren, in denen so dieses ganze Gefüge einigermaßen funktioniert hat, wo jeder so seine Rolle hatte, wo jeder sich irgendwie gewertschätzt fühlte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel, weil ich habe auch schon die besten Spieler, wenn die in einem mentalen Tief waren oder wenn die einfach gerade nicht gut drauf waren, dann spielen die auch schlecht. Deswegen dann so Mannschaftssport oder eigentlich jeder Sport spielt sich ja einfach zu einem großen Teil im Kopf ab. Und da hat man einfach im Prinzip unbegrenzte Einflussmöglichkeiten, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Wo setzt du denn da an? Schaust du, dass du sehr viel kommunizierst mit deinen Spielern oder schaust du, dass du sehr klare Rollen in deiner Mannschaft verteilst? Oder wie ist so da dein Zugang, um dem gerecht zu werden?
Ja, man versucht natürlich schon so immer zu hören, wie es den Spielern gerade geht oder was die brauchen. Klar, ich meine, am Ende stehen da 16 bis 20 Leute, ja. Das ist, wenn du jeden Tag für jeden 5 Minuten hast oder haben willst, das geht halt auch nicht unendlich. Ne? Ich glaube, man muss da auch versuchen, ein gesundes Mittelmaß zu finden, weil ich auch wieder nur aus der Erfahrung als Spieler zu viel kommunizieren und zu viel reden. Nervt den gemeinen Spieler manchmal auch.
Ja, will einfach spielen.
Ja,
ne?
Das ist nicht, ja, ich grundsätzlich hier. Bin ich ja immer der Meinung, man wird besser in dem, was man tut, indem man es tut und nicht, indem man drüber redet. Aber auch da tappe ich auch selber manchmal in die Falle, dass ich, gerade als Trainer, denkst du halt, ja komm, jetzt erzählst du das nochmal und das nochmal und das nochmal, hast du unheimlich viel erzählt, aber trainiert hast du es nicht. Das sind auch so Punkte, wo man einfach auch lernt, wann ist wirklich Reden drüber reden wichtig und wann nicht.
Hilft es dir eigentlich jetzt aus sowohl kommunikativer, aber vor allem vielleicht auch so aus taktischer Sicht, dass du Mittelmann warst? Weil ich würde sagen, das ist ja schon der Spieler, der das auf dem Feld schon am meisten vereint, was der Trainer dann auch können muss. Ist das so?
Naja, mit jeder Fall solltest du als Mittelmann das Spiel schon einigermaßen verstanden haben oder zumindest auch schon mal so ein bisschen verantwortlich dafür gewesen sein, was auf dem Feld passiert. Ich meine, das war ich jetzt schon ein, zwei Mal in meiner Karriere. Das Ding ist aber trotzdem, also sag mal, hätte ich mich als Spieler so krass mit dem Handballsport an sich oder auch mit der Taktik auseinandergesetzt, wie ich das jetzt tue oder tun muss, dann wäre ich wahrscheinlich noch ein richtig guter geworden. Und deswegen, also das ist einfach nochmal eine andere Nummer.
Aber sag mal, was sind das dann für Sachen? Also guckt man sich taktische Optionen, Spielzüge oder wo gräbst du dich gerade rein, was als Spieler eigentlich, was du als Spieler nicht gemacht hast?
Naja, das Ding ist ja, dass als Spieler, also gerade wenn ich so an die letzten Jahre denke, dann sucht man sich ganz viele Lösungen fürs Spiel, sucht man sich auch aus seiner Erfahrung auf dem Feld. So, das heißt, du hast eine Aktion gemacht, die hat funktioniert oder sie hat nicht funktioniert und daraus lernst du. So, jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Feld. So, ich kann also gucken, was funktioniert, sehe ich nur aus Video gucken. Na, ich sehe, was macht der Gegner, was machen wir. So, und das ist erstmal ein ganz anderer Zeitaufwand, weil du ja, man guckt einfach unheimlich viel Handball. Ja, ich gucke viel mehr Handballspiele jetzt, als ich das auch noch in meiner Zeit als Spieler getan habe. Und dadurch sieht man auch viel mehr, was gerade so up to date ist. Und das ist einfach, man kriegt viel mehr mit, fängst dann automatisch an, mehr darüber nachzudenken, was macht man eigentlich, warum macht man das. Das ist einfach in erster Linie sehr, sehr viel Videoarbeit. Ne? Aber wie du eben gesagt hast, das war das Thema von vorhin, das ist nur ein Punkt von dem Ganzen. Ne? Du kannst wahrscheinlich diese Statistiken rauf und runter dividieren. Werfen deine Spieler den Ball im richtigen Moment nicht ins Tor, zum Beispiel beim Tor Nummer 17, verlierst du halt das Spiel.
So ist es. Wie ist denn der, gibt es da einen Rahmen, den wir uns vorstellen können? Sagen wir mal für ein Bundesligaspiel, wie lang machst du zum Beispiel Gegneranalyse? Wie viel schaust du dir von einem kommenden Gegner an Videomaterial an in Stunden?
Bin ich auch noch dabei, so aus dem Weg zu finden. Ich kann es also gerade nicht ganz genau dokumentieren, nicht ganz genau sagen, wie viel das in Stunden ist. Ich mache auch dann nicht nach 2 Stunden Schluss. Ich der Meinung bin, jetzt in 2 Stunden rum. Man guckt immer so irgendwas zwischen 3 und 5 Spiele vom Gegner. Ja,
schon so viel.
Ja, das schwankt ja auch. Dann hängt das ja auch von verletzten Situationen ab. Das ist, nochmal, ich bin ganz vorsichtig mit dabei, jetzt hier
die
Weisheiten, wie so die Alltag eines Trainers aussieht. Ich mache das gerade seit 100 Tagen. Trotzdem bin ich auch der Meinung, in dieser ganzen Videosache, man kann sich da auch verlieren drin. Ne? Das ist ja überhaupt.
Ja, aber das ist ja ganz interessant. Genau, ich wollte ja nur in etwa mal so einen Anhaltspunkt. Und kannst du uns sagen, was ist denn gerade eigentlich so State of the Art? Was hast du rausgelernt, woran sich Spiele entscheiden? Kann man das auch auf ein paar Punkte runterbrechen?
Ja, klar gibt es Sachen, die sehr modern sind. Ne? Ich meine, also als ich da angefangen habe mit dem ganzen Bums, da wurden auch einfach viele große Bewegungen, da wurden die großen Shooter in Bewegung gebracht. Die kamen dann mit 40 Meter Anlauf und haben den Ball ins Tor gekeult. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Das ist ja alles viel, viel schneller geworden. Es ist viel mehr auf Zweikampf. Ne? Es gibt manche Spiele, die guckst du an und denkst, ja, wo ist jetzt der taktische Kniff? Und klar gibt es da immer Details und dann guckst du, die Endsituation ist dann immer, dass irgendeiner mit hoher Qualität und natürlich gut rausgespielt einen Zweikampf führt. Klar kannst du darauf hinunterbrechen. Gewinnst du deine Zweikämpfe, kannst du auch einen Vorteil rausziehen. Das ist gerade auch bei den Top-Mannschaften oder wenn du die Top-Spiele siehst, da geht es dann auch manchmal nicht mehr um so, dass du den Ball dreimal schnell hin und her spielst, in die richtige Lücke läufst und du wirfst frei aufs Tor. Das ist am Ende, musst du schon mal einen Zweikampf gewinnen.
Ja, oft geht es ja um den Weg dahin. Ne? Wie bringe ich meinen besten Spieler gegen den passenden Abwehrspieler in 1 gegen 1?
Sowas richtig, dann, ne? genau das ist gerade so der Punkt. Das sieht man in vielen Mannschaften unterschiedliche Ansätze, die Ideen, wie kriege ich diese Spieler in die jeweilige Position.
Ja. Wie ist denn eigentlich so dein Idealbild? Wie soll denn, wenn wir offensiv erstmal anfangen, wie soll der HC Erlangen unter dir spielen? Wie soll das aussehen? Auf was soll das rauslaufen? Was soll die Stärke sein?
Ja gut, unsere Mannschaft ist jetzt dadurch ausgezeichnet, dass sie eine ganze Menge Wurfkraft hat natürlich. Ne? Wir können den Ball ziemlich feste von ziemlich weit weg aus vielen Positionen ins Tor werfen. So, ja. Wir kriegen das schon auch hin, die Jungs in Position zu bringen. Auf der anderen Seite sagt natürlich dann, die Abwehr sagt natürlich, ja, okay, wenn die werfen können, gehen wir einen Schritt weiter raus, lassen wir sie nicht werfen. Ja, und genau da finde ich halt, das schafft man manchmal nicht mit vorgefertigten Spielzügen. Ja, mein Traum ist immer so, dass die Leute zusammen Handball spielen. Dass man nicht nur, dass man auch so ein bisschen aufeinander reagiert, dass man die Situation einschätzt. Ich meine, da werden viele wahrscheinlich sagen, das ist die hohe Kunst im Handball, dass du nicht alles vorgefertigt haben musst. Aber ich halte das Ganze am Ende noch immer noch für ein Spiel. Und wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass die Jungs so zusammenspielen, dass sie unsere Werfer in Position kriegen. Und wir haben natürlich auch andere Spielertypen. Wir haben auch zweikampfstarke Spieler. Dass sich da einfach so ein perfekter Mix ergibt, dass wir im Idealfall auf jede Antwort der Abwehr wieder eine Antwort haben.
Aber Eigenverantwortung der Spieler spielt also eine hohe Rolle. Das höre ich schon so raus.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich meine, ich habe in den letzten Monaten auch viel drüber nachgedacht oder viel mit Leuten auch drüber gesprochen, was ist denn eigentlich ein guter Spieler? Und da, klar, hast du dann auf der einen Seite
Sander Sargosen, würde ich
der ist
jetzt
zum
mal
Beispiel nicht
sagen.
schlecht, ja, ist kein schlechter. Ja, das ist ja so ein Beispiel. Ich meine, es gibt Spieler, die können hoch springen, die können feste werfen und die können alles. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor und was manchmal auch unterschätzt wird, ist Entscheidungsfähigkeit. Ne? Können die den Ball im richtigen Moment mit einem guten Pass zum Mitspieler spielen? Und ich mag das immer, wenn ich Spieler sehe, die den Ball einfach genau im richtigen Moment zum richtigen Mann spielen.
Ich denke, es ja auch als alter Mittelmann, ne, so, ich meine, das ist ja die höchste. So, im Idealfall war das ja eure größte Waffe, dass ihr genau das konntet, ne? Das ist ja so die Uraufgabe deiner Position früher gewesen.
Ja klar, richtig, genau. Du musst ja in erster Linie nur den Ball jemand anders zuwerfen, damit er das Tor schießt. Und Tore schießen macht nur mal berühmt. Und das ist, ja, vielleicht ist es
Wart immer ein
auch,
bisschen im
vielleicht,
Schatten
vielleicht
der
ist,
großen
vielleicht ist es ja auch verletzter Stolz, dass
Schießer.
ich finde, dass das die größere Qualität ist.
Ja. Nee, du, finde ich aber drin. Ich glaube auch, dass der Handball, also es gibt noch so ein paar, keine Ahnung, Michael Damgard, Hauptsache Tor, so, ne, die gibt es ja auch noch. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt bei dir an Simon Jeppsson denke, bei dem kann man ja auch nicht mehr sagen, hat er jetzt 2, 5 oder 7 Tore gemacht, war es gut, Spiel schlecht, gut oder mittel, sondern ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber ich habe den jetzt schon häufiger auch als, genau was du sagst, sehr guten Anspieler gesehen, dass er eben Firnhaber in Position bringt, dass er einen Ball auf Außen bringt und so weiter. Also das ist schon, was du deinen Jungs auch eintrichterst.
Ja, klar. Also ich bin mal ausgewechselt worden. Früher, da habe ich ein Tor geworfen und da habe ich einen riesen Anschiss gekriegt, weil jemand anders besser stand. So, und
Nee,
ja,
wirklich.
das ist bei mir ziemlich, ziemlich tief verankert, dass man dass nicht jede Aktion, auch die ein Tor bringt, vielleicht die perfekte war. Und also natürlich brauchst du auch diese Waffen. Und manche Spiele wirst du nicht gewinnen, wenn du nicht jemanden, wie du gerade sagst, als Beispiel Damgard, wenn du nicht in deinen Reihen hast, der dir einfach den Ball nimmt und ins Tor schmeißt. Diese Spieler brauchst du auch. Die sind auch die Spieler entscheiden. Na? Aber ja, in meiner verklärten Vorstellung vom Handballspiel greift das alles noch so ganz, ganz klasse ineinander.
Aber das ist ja spannend. Was ist denn aus der guten alten Wer trifft, hat Recht-Regel geworden? Das ist doch die alleroberste in jedem Sport.
Jetzt hatten wir tatsächlich gerade ein technisches Problem. Du warst kurz gehangen.
Ach
Ich
so,
hatte gerade ganz lange
ich.
nur eine Großaufnahme von deinem Gesicht auf meinem
Okay, oh Gott, das möchte ich dir nicht
Bildschirm.
zumuten. Ich habe gefragt, was ist denn aus der guten alten Wer trifft, hat Recht-Regel geworden?
Ja, die gilt ja auch, nur da hat man mich damals halt gebrochen. Das ist.
Wer war das denn? Welcher Trainer war das?
Also ich meine, das war der Juri Schewzow. Weiß nicht, da war ich ja so ein ganz, ganz junger Spieler, war dann auf dem Feld, habe da ein Tor gemacht, habe mich gefreut wie Bolle. Und dann musste ich aber, damals war noch, der Handball noch nicht ganz so schnell war, hatte manchmal Zeit, da wurde man so zur Seitenlinie gerufen. Da habe ich dann viel Zeit verbracht manchmal, da ich dann immer nach irgendwelchen Aktionen so zur Auswechselbank gerufen wurde.
Geil,
Und da
ey,
hatte ich noch
undenkbar
so kleine
heute.
Zwiegespräche,
Ja.
die ab und zu auch mal Lob beinhalteten, aber ganz oft halt auch Kritik. Und da hat er halt gesagt, ja, gutes Tor, aber nee.
Aber das wäre besser.
Ja.
Ist ja krass, okay. Aber ich hoffe, oder das heißt, ich hoffe, aber das tust du deinen Spielern aber nicht an, ihnen das auch so weiterzugeben.
Nein, nein, nein. Bei mir wer ein Tor wirft, hat immer recht, ist ja klar.
Ja, genau. So hat man mir mal das auch grundsätzlich erzählt. Kannst du jeden Scheiß machen, solange der Ball im Tor landet,
Ja,
hast du immer noch eine gute
natürlich,
Ausrede
natürlich, weil ich
sozusagen.
meine, man freut sich ja auch darüber, wenn die Jungs dann da irgendwas machen, was vielleicht auch nicht so geplant war. Das ist ja auch so ein Ding. Natürlich freut man sich, wenn irgendein Plan, den man gemacht hat, wenn das funktioniert. Aber wenn man ehrlich ist, macht so ein Spieler auf dem Feld auch ziemlich viele Sachen, die ihm der Trainer nicht gesagt hat. Und auch die gehen ziemlich oft auch gut. Ne? Und da ist man halt auch ein bisschen von abhängig.
Ja. Ja. Jetzt haben wir Offensive schon so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Vielleicht noch kurz die Abwehr. Was gibst du da deiner Mannschaft mit, wie sie spielen soll?
Ja, Abwehr ist ja so ein Thema, ne? Dass die Zeiten, wo es einfach hieß, ja, Abwehr, hau drauf und bring mal einen Spieler um. Hilfe. Das war. Wenn ich das jetzt jeder denkt, ja, war klar, dass der so denkt.
Du redest von den guten alten Piet-Krebs-Zeiten.
Das war ja noch vor meiner Zeit. Man sollte es nicht einen Fehler machen, das Abwehrspiel einfach nur auf Härte reduzieren. Auch da bin ich der Meinung, das ist auch ein Spiel, das ist auch viel, viel besser geworden. Ich finde auch, dass in den letzten Jahren einfach alle Mannschaften, auch die auf diesem vermeintlichen unteren Tabellendrittel, einfach viel besser und viel agiler Abwehr spielen. Das ist weniger schwarz und weiß, weniger entweder ich gehe raus und hau drauf oder ich bleibe hinten und block. Das ist alles viel variabler geworden. Das finde ich einfach, finde ich richtig gut, weil man auch, finde ich, sieht, dass selbst Top-Mannschaften sich im 6 gegen 6, im stehenden Angriff, gegen viele Abwehrreihen, auch aus den unteren Tabellenregionen, einfach schwer tun, weil die das einfach gut machen.
Ja, man sieht es ja auch echt bei Teams, ne? Also manchmal denke ich mir, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Kieler denke, da denke ich mir nicht, also die gewinnen das Spiel jetzt, weil sie vorne so viele Tore werfen, sondern eher, da frage ich mich eher, wie soll der Gegner denn an diesem Bollwerk zum Beispiel vorbeikommen? Ne?
Ja, das ist ja eine ganz alte Regel, ne? Dass die Abwehr gewinnt die Spiele oder gewinnt Meisterschaften, sagt man doch immer. Das ist auch völlig richtig. Wenn du in der Abwehr gut stehst, da hast du so viele Möglichkeiten, ein Spiel zu beeinflussen. Und ja, es gibt einfach, früher war das oft so, dass du Abwehrreihen waren gut, wenn man vor denen Angst hatte.
So, was ist jetzt los hier? Aber das war dann wieder mit Härte so, ne?
Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch. Oh, haben wir noch mal einen kleinen Wackler?
Ja, ich rede mal weiter einfach. Also Abwehrreihen waren halt gut, wenn man Angst vor denen hatte. Man wusste, okay, ich gehe da jetzt rein und dann da knallt es. Heute ist es aber einfach so, dass viele Abwehrreihen auch deswegen gefährlich sind, weil sie einfach so agil sind. Und du einfach 1000 Optionen hast, wo du denkst, ja, da kann ich den Ball jetzt hinspielen. Und eine halbe Sekunde später kannst du es halt nicht mehr. Und das, finde ich, macht das gerade so das Abwehrspiel so interessant. Und deswegen habe ich eigentlich nie verstanden, warum manche Spieler auf Abwehrspielen keinen Bock hatten.
Ja, es stimmt, es gibt ja die Angriffsspezialisten, ne? Das gibt es ja immer noch. Also wenn ich, keine Ahnung, an Andi Schmid, einen der Besten unserer Liga, denke, spielt ja maximal auf links außen so ein bisschen mit. Und gibt es ja auch zu, dass das nicht seins ist.
Ja, er wird von sich wahrscheinlich sagen, dass er ein überragender Linksaußen-Abwehrspieler ist.
Ja, nein, natürlich. Ich hatte ihn mal bei Sky am Mikro, witzigerweise, nach einem Spiel, da habe ich gemeint, so ungefähr, was war denn heute mit der Abwehr los? Da hat er gesagt, naja, weißt du ja auch, da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Also das gibt da schon
Ja, das mit diesen Angriffsabwehrspezialisten, das ist ja so ein Thema für sich. Ne? Das, ich meine, ich war jetzt immer jemand, ich habe beide Richtungen gespielt, habe deswegen natürlich per se eine Abneigung gegen Leute, die nur die Hälfte des Handballsports machen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die Notwendigkeit ein. Ne? Es gibt einfach Leute, die sind im Angriff einfach so stark. Entweder musst du Pause geben in der Deckung oder manche können es auch einfach nicht.
Ich wollte gerade fragen, ob der Simon Jepson dann keine Zukunft bei dir hat.
Ja, das ist übrigens auch entgegen der landläufigen Meinung kein schlechter Abwehrspieler. Ja, aber bei dem ist es einfach gerade momentan auch so, dass er vorne so viel bringt, dass er hinten einfach ein bisschen Pause hat. Und ich habe nur wirklich keinen Mangel an Abwehrspielern in unserer Mannschaft jetzt. Ja. Ja, ja. Aber ich finde auch immer, also es ist ja auch so ein Teufelskreis, wenn du jetzt ein Angriffsspieler bist so, und dann trainierst du ja in so einer Trainingswoche einfach deutlich mehr Angriff als Abwehr. So, und das heißt, du wirst auch eher im Angriff immer besser und in der Abwehr halt nicht.
Ja.
Umgekehrt, die Leute, die beides spielen, so, haben halt einfach deutlich weniger Angriffstrainingszeit in so einer Trainingswoche als sonst. Also das ist, das verstärkt sich halt auch, ne? Deswegen
Ja, klar, irgendwann Eigendynamik.
Ja,
Ne?
Das, ja, und ich meine, es gab ja, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal so eine Phase, da hieß es dann, diese Abwehrspezialisten, die sterben aus. Stimmt ja einfach nicht, hat sich einfach nicht bewahrheitet.
Nee, genau. Wenn ich an Finn Lemke und so denke, ne, also sie haben es ja, versuchen es ja in Melsungen, aber eigentlich läuft da ja immer nur noch die zweite Welle so mit, ne?
Ganz gefährlich jetzt für mich, dass, also wenn ich den jetzt offiziell als Abwehrspezialisten einordne, dann ist er mir, glaube ich, böse.
Ja, aber habe ich ja jetzt gemacht. Kannst du dich ja ganz entspannt dranhängen. Und der Finn ist doch eh der herzensguteste Mensch. Der würde doch keiner Fliege was zuleide tun, abseits des Handballfelds.
Trotzdem ist er respekteinflößend in seiner Erscheinung.
Ja, da hast du recht. Wenn er einen zu fassen kriegt, dann kommt man auch nicht mehr lebend raus. Dann wird es dunkel. Ach, sehr schön. Gibt es denn, jetzt muss ich mal überlegen, wobei stimmt, der Pavel Horak in Kiel zum Beispiel spielt auch, aber gibt es denn irgendwen, wo man wirklich guten Gewissens sagen könnte, der spielt ja wirklich nur Abwehr? Ich weiß es auch nicht, zumindest das Tempospiel gehen ja eigentlich alle mit, ne?
Haben wir
Abutovic bei
den
den Rhein-Neckar Löwen,
zum
den habe ich noch
Beispiel,
nie
ja.
offensiv
Ich
gesehen.
meine, der ist jetzt nicht mehr da, aber haben wir den Tobias Karlsson schon mal über der Mittellinie gesehen?
Richtig, richtig. Ja, genau, der konnte ja gar nicht mehr mit seiner Schulter. Nee,
Ja.
genau, der hat aufgehört irgendwann. Genau,
Witzig ist nur,
völlig
dass
richtig. Also ein paar.
in dessen ersten Spiel in der Bundesliga, als der mal nach Kiel gekommen ist, da hat er, glaube ich, irgendwie ausgeholfen, da haben wir auch gedacht, jetzt haben wir eine Chance in Kiel zu gewinnen und da hat der 6 Tore gemacht von halb links.
Ach
Ja,
nein.
das weiß ich noch. Das ist auch schon eine.
Ja, ich hatte den auch mal, ist schon lange her, aber der war mal hier bei Hand aufs Herz und der hat mir auch erzählt, am Anfang seiner Karriere war er ein Shooter, ein klassischer Halblinker. Das hat sich dann wegen der Schulter irgendwann so umentwickelt. Sind wir ganz schön weit abgeschweift, aber
Ja.
hat Spaß gemacht. Lass noch mal zum HCE zurückkommen.
Jo.
Ihr habt ja schon eine sehr geradlinige, positive, eigentlich immer weiter nach oben gehende Entwicklung so genommen. Du warst, oh, du zuckst gleich zusammen. Ist
Nee,
das nicht so? Ich meine.
ich habe gerade nur die Abschlusstabelle vom letzten Jahr im Kopf gehabt und da waren wir jetzt.
Ach so, genau, das stimmt nur. Ihr seid inzwischen ja ein absolut etablierter
Ja,
Erstligist.
genau.
Das war ja jetzt so vor 5 Jahren auch noch nicht absolut klar, dass ihr das werden würdet, ne?
Nee, da steckt schon ein Plan dahinter. Das ist wirklich, muss man sagen, eine echt coole Entwicklung. Damals war es ja einmal in ein Erstliga-Jahr quasi, um Erfahrung zu sammeln. Aber jetzt muss man sagen, ist das seit ja, spätestens 4 Jahren wirklich geplant, dass der Verein in die Erstliga gekommen ist, um da auch zu bleiben und sich da auch weiterzuentwickeln. Und so ist ja auch die aktuelle Entwicklung, die Kaderentwicklung, das passt schon. Das ist dafür da, um Schritt für Schritt ohne Hauruck-Aktion ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Ja.
Inzwischen ist es ja, glaube ich, auch finanziell steht es auf sehr guten Beinen. Gab ja auch eine Zeit, wo das nicht so leicht war. Ist das eigentlich dem, ich glaube, Aufsichtsratsvorsitzender ist er, ne? Herr Bissel, ist das dem eigentlich zu verdanken? Kannst du uns das ein bisschen erklären? Wer hat denn da finanziell den Laden wieder aufgeräumt und auf so solide Beine, wie er jetzt steht, gestellt?
Um die genaue Vereinshistorie jetzt wiederzugeben, da müsstest du den Herrn Bissel wahrscheinlich selber fragen, aber das ist mit Sicherheit derjenige, der den Laden hier wieder zusammengehalten hat, der das sortiert hat. Wir sind kein Verein, wo einer da ist, der die Kohle gibt und das läuft dann schon irgendwie. Das ist ein sehr komplexes Konstrukt aus vielen, vielen Sponsoren und sehr, sehr stabil. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr solide aufgebaut. Einfach auch vor dem Hintergrund, weil man einfach langfristig hier was vorhat. Ist sehr, sehr spannend, sehr ehrgeizig auch. Und ja, ich hoffe da, dass ich dann auch ein langer Teil dieser Entwicklung sein kann.
Ja. Was hat man vor? Heißt was vor? Titel gewinnen oder Europa oder?
Ja, ich meine, wir sind jetzt aktuell, letztes Jahr mal Platz 14, waren eigentlich so angepeilt, weil wir so irgendwie Platz 10, 9, jetzt langsam müssen wir irgendwann auch einstellig werden oder sicher einstellig werden. Ich meine, das ist eine Region, eine Tabellenregion, die ist einfach schwierig zu greifen, ne? Da sind, glaube ich, 7 oder 8 Mannschaften, die irgendwie sagen, ja, wir wollen mittelfristig nach Europa schielen. Klar, letztendlich machen wir das auch. Nur da ist halt zwischen 10 Tabellenplätzen hängen halt manchmal 2 oder 3 Punkte.
Ja, stimmt. Das kann man wirklich sehen, dass die Abstände oft gar nicht so groß sind hin und her. Manchmal ist es dann nur noch die Tordifferenz am Ende der Saison. Ja.
Ja, jetzt ja nicht mehr, ne? Tordifferenz
Es ist, ist das jetzt direkter Vergleich?
Also,
oder meinst du?
Ist es nicht so? Doch, oder?
Jetzt ich glaube, du hast auch recht, dass das eigentlich schon immer so. Oh Gott, jetzt komme ich schon wieder in Teufelsküche. Mit solchen Sachen setze ich mich immer nur einmal am Saisonende auseinander, wenn ich am Ende wissen muss, wie ist es denn, und dann vergesse ich das sofort wieder.
Deine Selbstsicherheit hat mich jetzt auch ins Schwimmen gebracht.
Ich kann das für keine Sportart. Ich lese mir das erst in dem Moment durch, wo es entscheidend wird und wo ich eine Antwort drauf geben muss, und dann vergesse ich es.
Oh Gott, es ist, glaube ich, seit diesem Jahr jetzt, aber das Torverhältnis nicht mehr.
Du hast völlig recht. Es ist der direkte Vergleich, und im Handball glaube ich auch schon immer. Das war sogar so schon in der Jugend, als ich gespielt habe. Also,
Das stimmt ja auch nicht. Es gab doch mal dieses Wettschießen.
Natürlich, es gab ja mal die Meisterschaft vom THW Kiel mit +2 am Ende gegen die Löwen. Das stimmt, es kann Oh Gott, das Thema müssen wir schließen. Das geht für mich gerade ganz peinlich
aus. Das lassen wir Leute besprechen, die Ahnung haben, ja.
Okay. Das schneide ich alles hinterher raus. Das ist ja furchtbar, du liebe Güte. Zurück nach Erlangen. Nochmal. Das würde mich mal interessieren. Wie ist das eigentlich? Ist ja schon eine interessante Konstellation, dass Bissel Junior dein Linksaußen ist. Also der Sohn vom obersten Chef quasi steht mit auf dem Feld. Gibt das ab und an mal Konfliktpotenzial?
Also bis jetzt eigentlich nicht. Ich habe ja auch mit dem Christi schon zusammengespielt. Das ist einfach ein ehrgeiziger Spieler, der sich da einfach eiskalt durchgesetzt hat in der Mannschaft. Also das ist, da wird auch, glaube ich, unter den Fachleuten gibt es da keine Diskussion, dass der da zurecht spielt. Also ist das immer, wenn du fragst, ach, das ist der Sohn, ja, das ist immer ein Thema, klar. Aber also jetzt bei uns innerhalb der Mannschaft überhaupt nicht.
Ja. Ich muss sagen, bei mir hat das eine Zeit lang gedauert. Ich kannte viel früher den Sohn als Spieler, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ach so, da steht ja auch ein bisschen auf dem Trikot. Richtig.
Und das ist halt einfach ein Gedanke, den finde ich, der wird dem Christian einfach nicht gerecht, weil das denken ja alle dann, ach so, deswegen spielt er da. Aber das ist einfach Quatsch. Das ist einfach.
Das wäre auch auf Dauer ein bisschen wenig.
Eben wollte ich gerade sagen, das funktioniert, das ist ja immer noch Profi-Show, das funktioniert ja einfach auf Dauer nicht.
Und so die zur neuen Saison habt ihr, wobei vielleicht fangen wir erst noch mal im letzten Jahr an. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was da los war? Adli, den ich, also Ada ist sein Eherson, den ich sehr geschätzt habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mit dem auch sicher nicht immer einfach war. Das ging dann zu Ende. Dann war Rolf Brack, von dem man ja eigentlich, dachten wir immer so von außen, weiß, was man kriegt, ganz, ganz kurz da und dann wieder weg. Wie hast du diese schon relativ chaotische Phase damals wahrgenommen?
Ja, das war wirklich eine der turbulentesten Zeiten, die ich so auch mitgekriegt habe, weil es einfach 2, 3 Trainer in relativ kurzer Zeit waren. Sag mal, über die ganze letzte Saison, es stand dann irgendwann ab November, Dezember stand es einfach unter keinem guten Stern mehr. Man hat einfach gemerkt, da war Unruhe drin, es lief nicht so, weil wir eigentlich dann in die Winterpause eigentlich mit einem guten Gefühl gegangen sind. Und dann ging alles relativ schnell. Warum, weshalb? Schwierig im Nachhinein zu sagen. Also das lief einfach alles gegen uns. Und gerade, dass wir dann auch nach der Winterpause mal ein Spiel in Leipzig haben wir verloren, und man hat einfach gemerkt, irgendwas passt hier nicht mehr. Und dann kam Rolf Brack, und da wurde es dann auch nicht so richtig besser. Wo man einfach auch den Leuten, die da waren, ob das der Adli war oder der Rolf, gar keinen Vorwurf machen. Das war einfach, die Saison war für uns einfach völlig verkorkst von allem drumherum. Okay. Deswegen waren wir sicherlich eine der Mannschaften, die echt froh waren, als das Ganze abgebrochen wurde. Also das war einfach so eine Zeit, wo du einfach jedes Mal, wenn du zum Training gekommen bist, hast du gedacht, ja, passiert wieder irgendwas, oder das macht einfach gerade irgendwie keinen Spaß, weil die Gesamtstimmung einfach nicht gut war. Ne? Und dann waren wir einfach nach dem Abbruch, war fast froh, dass wir dann Haken da machen konnten.
Ja, und für dich dann? Du wusstest ja, hier, den Trümmerhaufen muss ich ja übernehmen. Nein, das war jetzt böse, aber ist ja trotzdem für dich, das hat dich doch sicher umgetrieben, zu sagen, wie kriege ich das denn alles wieder geregelt? Weil da muss ja sehr viele Wagen gewesen sein.
Naja, okay, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen überdramatisiert. Ich meine, gut, für mich persönlich war es sowieso nochmal irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich im Grunde dann, als das klar war, ich werde Trainer im Oktober irgendwann oder was später, November, entschieden habe, okay, ich beende meine Karriere im Winter. Das war ja eigentlich der Plan, dass ich aufhöre, dass ich da mein letztes Spiel mache. Hatte mich da auch echt drauf eingestellt. Und dann aber durch die verletzten Situationen haben wir dann nochmal gesagt, ja komm, jetzt spielst du noch ein bisschen weiter, weil wir uns doch auch in der Tabelle etwas weiter hinten gefunden haben, als wir geplant hatten. Dann hat sich noch jemand verletzt. Ja, und dann sollte ich nochmal weiterspielen. Das war schon schwer, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich schon eigentlich mit dem ganzen Training und so ziemlich abgeschlossen.
Ist ja auch ein Schritt, sich zu entscheiden, ne?
Ja, ja.
Tut ja auch weh, nicht mehr zu spielen, aber ist ja dann auch komisch, dann, jetzt doch wieder.
Genau, genau.
Kann ich mir gut vorstellen.
Genau, und als dann diese Corona-Pause anstand, noch nicht so ganz sicher war, ob es weitergeht oder nicht, da habe ich auch kurz gedacht, ja, was machst du jetzt eigentlich, wenn du in 4 Wochen dann nochmal wieder anfangen musst? Ne? Das war ja lange, über einen langen Zeitraum nicht ganz klar, ob es nochmal weitergeht oder nicht.
Richtig.
Oh, ja. Und da habe ich echt gedacht, was machst du denn jetzt eigentlich? Wie kriegst du denn eigentlich deinen Körper wieder in die Gänge, wenn du jetzt dich nochmal motivieren musst, nochmal weiterzuspielen? Kam dann ja leider oder zum Glück, kam es dann ja nicht so.
Ja.
Ja, aber in dem Moment war mir eigentlich ja schon klar, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, dass wir auch in dieser Saison eine gute Mannschaft haben, dass wir einfach das als Neustart sehen. Und so haben wir es dann jetzt auch gemacht.
Und für dich dann so das Karriereende im abrupten Sinne? Hast du deinen Frieden damit oder war dann irgendwie unbefriedigend?
Gab Momente, wo ich echt gedacht habe, ja, war das jetzt das Ende? War es das jetzt? Oder geht das jetzt so zu Ende? Reißt dir ja 15 Jahre irgendwie den Hintern auf und dann ist auf einmal von heute auf morgen so Schluss. Hat mich dann irgendwie schon auch geärgert, aber irgendwie, ich kann es auch nicht ändern. So war es dann halt. Und ich meine, man kriegt dann ja dann doch ab und zu mal so von so Nachrichten über sozialen Medien von Leuten, die man irgendwann mal im Laufe seiner Karriere getroffen hat, die das dann schon registriert haben. Und da gebe ich zu, das tut dann auch gut. Ne? Wenn Leute dann sagen, hey, pass auf, cool, du hast deine Karriere beendet. Wir wissen noch, was du damals hier bei uns im Verein gemacht hast. Und also das vereinzelt, das hat dann, denke ich dann schon, okay, hat doch jemand gemerkt, dass ich mal gespielt habe.
Ja, das will ich hoffen. Dafür ist ja auch so ein bisschen dieser Podcast da, um solche Sachen nochmal aufleben zu lassen. Vielleicht hattest du halt dann wirklich den Vorteil, dass du ja eigentlich im Kopf schon im Dezember durch warst. Dann gab es nochmal diesen Wiederanfang, aber ich glaube, bei Holger Glandorf, da kriege ich bis heute so ein bisschen Tränen, dass diese Karriere dann auf einmal so wusch. Ich glaube, der hat auch seinen Frieden damit, aber das ist eigentlich ja eine Frechheit, dass
so eine Karriere völlig, so zu Ende völlig. Da gibt's noch ganz andere, für die es mir echt leid tut. Für mich, sage ich, ist das insofern auch noch erträglich, weil ich ja im Handball bleibe. Es ist ja, wäre ich jetzt komplett weg gewesen, würde jetzt in irgendeinem Büro sitzen, wäre es vielleicht noch schwerer gewesen. Aber so bin ich ja in diesem ganzen Zirkus doch noch mit dabei.
Ja. Du bist ja auch nicht der Einzige in einem relativ ähnlichen Weg, sage ich mal. Wir haben über Benno schon geredet, Mike Machulla in Flensburg, Flo Kermann in Lemgo, Sebastian Hinze beim BHC, vom Spieler zum Trainer geworden, Ben Matschke bei den Eulen und so weiter. Ist das irgendwie so ein neuer Trend, hast du das Gefühl? Weil man schon, also es ist ja mehr als die Hälfte der Liga so ungefähr, die gerade so arbeitet.
Ja, Trends gibt's immer, klar. Ich glaube aber, dass so eine Trainerentscheidung, ich meine, wir sprechen hier von 20 Jobs, die es momentan gibt, die werden, glaube ich, oder hoffentlich nicht im Sinne von Trends entschieden, sondern das ist, glaube ich, eine Einzelfallentscheidung, ob derjenige halt da jetzt geeignet ist. Und das ist, glaube ich, bei allen, die jetzt da genannt hast, einfach total der Fall. Und wenn man die Vereine sich halt entscheiden, okay, das passt jetzt, die Konstellation läuft, dann machen wir das halt. Mhm. Und ich meine, natürlich gibt es da wahrscheinlich ältere Trainer, die das kritisch sehen, die sagen, ja, diese ganzen Jungspunde mit ihren Laptops unterm Arm.
Siehst du dich als Laptop? Ja,
ich habe einen.
Sehr gut, ich auch.
Ja. Gar nicht, aber ja, keine Ahnung, ich gehe da einfach schon auch mit einer gewissen Demut an die Sache ran.
Ja, hast du ja schon durchblicken lassen. Ne? Es gibt halt nur 20 Jobs, ab nächsten Jahr wieder 18 in dieser allerhöchsten Kategorie in der besten Liga der Welt. Und das ist schon geil, einer der 18 Auserwählten zu sein, kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir nochmal in den Sommer, also die letzte Saison, sehr kurios und hast du, glaube ich, schön zusammengefasst. Ihr wart einer der wenigen, wo man sagt, ey, zum Glück war das einfach vorbei. Ihr habt ja dann aber im, oder teilweise waren die Transfers ja, glaube ich, auch schon davor fertig, aber ihr habt ja richtig nachgelegt im Sommer. Also Steffen Faeth, wissen wir aus der Nationalmannschaft, was er kann. Jepson, es ist in Flensburg nie so ganz zur Entfaltung gekommen wegen Riesenkonkurrenz, aber hat ja ein Ultrapotenzial und der Verliehen, habe ich mir sagen lassen, hätte nach halb Europa gehen können. Diese drei Leute alle nach Erlangen zu holen, wie hast du sie oder auch hat die Geschäftsführung sie überzeugt?
Ja, das also Verliehen, Torwart stand ja schon lange fest. Ich glaube einfach, dass wir auch ein gutes Paket sind. Ich meine, so wie ich das mitkriege, spricht man mittlerweile über uns jetzt nicht als das kleine Erlangen, sondern als ein Verein, wo es halt vorwärts gehen kann. Und das allein ist natürlich schon eine Marke, ne? dass man so Leute dann holen kann. Und jetzt im Fall von Faeth und Jepson, glaube ich, das sind auch zwei Spieler, für die das letzte Jahr oder die letzten beiden Jahre auch nicht so ganz einfach waren, einfach weil sie einfach auch nicht so viel gespielt haben. Und Spielzeit ist einfach das, was wir solchen Leuten einfach auch bieten können. So, und man sieht das bei beiden jetzt einfach gerade, die genießen jede Minute auf dem Feld, jede Minute im Training, wo sie einfach, wenn sie eine Rolle haben, das tut einfach auch, oder ich finde das auch einfach schön, so Leute, die auch, wie ich finde, aufs Feld gehören, einfach wieder bei der Arbeit zu sehen.
Bei Steffen Faeth habe ich mal gelesen, hatte das aber auch, ihr kennt euch ja von der Nationalmannschaft noch, hat er auch schon viel mit dir zu tun, ist das so?
Ja, als meine Zeit in der Nationalmannschaft zu Ende ging, kam er so langsam rein. Ne, und das, deswegen haben wir ihn da so als aufstrebendes Talent so quasi wahrgenommen. Und im Grunde kam diese Generation an Spielern, kam ja dann zwei Jahre später, sind die ja so richtig explodiert. Ne, deswegen war es unsere Zeit in der Nationalmannschaft war eher so seine Anfangszeit. Aber klar, ich meine, das siehst du halt das Potenzial bei so Jungs halt schon. Ne? Und das Ganze gipfelt natürlich bei denen jetzt oder überhaupt bei dieser Generation 2016, wo sie Europameister geworden sind, wo er natürlich auch eine große Rolle gespielt hat.
Ja. Auf der Mitte. Ja. Da planst du ihn ja, glaube ich, auch wieder vor allem ein, ne?
Ja, er soll bei uns schon eine Rolle übernehmen. Ich meine, klar, das ist bei so einem Spieler, muss man überlegen. Ne? Nimmt man. Wenn man jetzt eine Torgefahr, seinen Wurf, der natürlich echt krass ist, also ist auch einer von denen, wie ich eben mal gesagt habe, die sehr, sehr feste werfen können einfach. Ja. auf der anderen Seite hat er jetzt, wenn man über ihn jetzt spricht, auch das Spiel einfach verstanden. Das hat alles, was er da tut, ist sehr kontrolliert, der hat einen Plan, macht sich Gedanken. Deswegen ist die Mittelposition schon was, wo er sich auch wohlfühlen kann.
Ja. Ist er denn einer, mir kam er immer sehr, was ja ich erstmal was Positives finde, aber schon sehr sensibel vor. Muss man dem schon viel gut zureden, behutsam sozusagen mit ihm umgehen?
Ja, also ich muss ja jetzt mal, weiß nicht, da kommen immer Leute und sagen, ja, der ist ja sensibel. Ja, woher wisst ihr das denn alles? Oder was?
Ja, deswegen frage ich ja.
Ja, das ist immer so, ja, wir haben gehört das. Ja, das ist halt. Jemand, der jetzt nicht die ganze Zeit wild schreiend übers Feld läuft und wild gestikulierend übers Feld rennt, ist dann immer gleich sensibel und introvertiert.
Es ist, ich weiß jetzt nicht, wie du direkt auf Silvio Heinefeld kommst, aber schöner Quervergleich.
Witzig. Nein, wie jeder Spieler, wie es halt ist im Handball, spielt sich viel im Kopf ab. Und es hat noch kein Spieler, der kein Selbstbewusstsein zugesprochen bekommen hat oder der kein Vertrauen gespürt hat, hat noch keiner gut gespielt. So und so brauchen alle Spieler Vertrauen und der ist da nicht anders als alle anderen auch.
Okay, ist schon. Ja, aber witzigerweise, habe ich wieder nur gehört, aber ich habe gehört, der Jepson ist eher so Richtung: Leute, ich bin eh der Beste, was wollt ihr eigentlich von mir? Gebt mir den Ball, ich regel das.
Ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt, angenommen ich wäre 2,10 Meter groß und könnte so werfen wie der, dann würde ich das, glaube ich, auch von mir denken. Aber Jepson ist auch ein ganz, ganz bescheidener, ganz großer Teamplayer, der eher gerne mal die richtige Passentscheidung sucht als den eigenen Wurf, wo ich dann auch manchmal denke, ja, Junge, jetzt stehst du auf 4 Meter Höhe in der Luft, einen Block siehst du nur im Fernglas. Schießt aber das Ding aufs Tor.
Ja,
und er denkt sich aber, ja, aber ich spiele jetzt nochmal den Außen in einer ganz anderen Ecke an. Ja, also, auch Simon Jepson merkt man einfach, dass er jetzt einfach mehr spielen darf. Und da kommen noch viel mehr gute Aktionen bei rum. als man das in der letzten Saison schon in Flensburg erahnen konnte.
Aber es ist interessant. Also kurz gesagt, die beiden Jungs, auch wenn sie ja so ein bisschen zumindest mal wirken, glaube ich, auf einige und was man so hört. Du sagst zum Beispiel so, an Zuspruch brauchen die beiden zum Beispiel eigentlich genau das Gleiche.
Ja, und alle anderen bei uns in der Mannschaft auch. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass wir hier den ganzen, wenn wir unsere Mannschaft thematisieren, nur über die drei Leute sprechen, weil auch die gewinnen uns alleine nicht die Spiele. Ne? Die sind wichtig für uns, die bringen uns Aktionen, die vielleicht andere Spieler manchmal nicht machen. Aber wir haben so viele andere Leute noch, die alle was beitragen. Und das ist ja auch gerade das, was so gut funktioniert eigentlich, dass eigentlich jeder, der aufs Feld kommt, was Cooles macht. Deswegen war und bin ich da immer nie ein Freund dran, einzelne Leute aus Mannschaften so sehr hervorzuheben.
Gab es denn irgendwann mal Schwierigkeiten, eben noch Mitspieler, jetzt der Trainer? Weil die Mannschaft ist ja in großen Teilen noch die, mit der du auch zusammengespielt hast.
Kann bestimmt noch kommen. Weiß nicht, ich meine, das ist immer, wie sowas wirklich funktioniert, siehst du halt immer erst, wenn es mal nicht so gut läuft. Klar, jetzt haben wir gerade diese Niederlage gegen Barling. Also Stand jetzt bewerte ich die Tatsache, dass ich mit den meisten von denen noch zusammengespielt habe, eher als Vorteil. Einfach weil ich mal ungefähr weiß, was man voneinander erwarten kann. Einfach weil man sich sich kennt. Wäre das jetzt eine ganz neue Mannschaft, würden da einfach eher noch andere Unwägbarkeiten dazukommen.
Ja, ja. Weil du es eben schon angesprochen hast, es gab jetzt die, also im Moment gibt es ja auch wirklich noch sehr wenig Grund zu meckern, sondern vor allem um sich zu freuen. Ihr habt zwar gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren, was aber, glaube ich, angesichts, so wie die durch die Liga gehen, das seid ihr nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Es gab jetzt diese unerwartete Niederlage gegen Balingen. Sonst insgesamt, wie gefällt dir euer Saisonstart?
Also wenn man vorher unser Auftaktprogramm gesehen hat, dann waren mit Sicherheit Leute dabei, die ein bisschen Angst hatten, ob dass es auch komplett hätte schief gehen können. Aber ich meine, dadurch, dass wir dann gegen Helsung gewonnen haben, haben wir da schon viel gerettet. Was mich ehrlich gesagt am meisten freut, dass wir, so wie ich das bewerte, in allen Spielen das eigentlich selber bestimmt haben, ob wir die gewinnen oder verlieren. Auch die Spiele, die wir verloren haben, hatte ich immer so das Gefühl, das haben wir dann selber so ein bisschen verbockt.
Das heißt, ihr wart quasi nicht diese Situation, ihr wart am Maximum, es hat trotzdem nicht
gereicht. Genau, das hatten wir nicht. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, so richtig am Maximum waren wir noch gar nicht. Und das ist ja einfach das, was so Mut macht für die Zukunft. Aber Mut machen und das dann am Ende auf die Platte bringen, ist ja wieder was anderes.
Aber das ist interessant. Okay. Du siehst trotz den Siegen, die ihr schon so eingefahren habt, du siehst trotzdem noch, also zuletzt hattet ihr echt einen guten Lauf vor dem Barling-Spiel, du siehst trotzdem noch, dass das noch lang nicht Erlangens Maximum quasi ist.
Das würde ich echt so sehen. Klar, alle reden über unseren Kader und wie breit er ist und was wir da für Möglichkeiten haben. Aber also ich glaube, wenn wir noch das perfektionieren und wir sind ja auch noch auf vielen Positionen neu besetzt, wenn wir da ein bisschen Konstanz noch reinkriegen und uns noch mal ein paar Monate noch ins Land gehen, glaube ich, kann das richtig gut werden. Kann.
Wenn du schon sagst, hier breiter Kader, wie viel Kohle habt ihr denn im Vergleich zu den anderen? Wo seid ihr in der Geldrangliste der Liga?
Das kann ich doch gar nicht, das ist doch gar nicht meine Baustelle. Also,
das sagt immer jeder, den man sowas fragt. Ja, das müssen Sie den und den fragen.
Ja, es ist ja nicht nur, wen man fragt, es ist auch, wann man fragt. Ich meine, es sind gerade nun mal schwierige Zeiten für alle Vereine.
Ja, das
ich glaube, da kann man da nicht ganz so leicht drüber sprechen als im Normalfall.
Wie große Sorgen machst du dir? Ganz ehrlich, ich meine, es kann ja, wir sind ja, können ja leider auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann. Ich glaube, die Liga tut alles dafür, aber man ist ja auch ein bisschen so von Infektionsgeschehen abhängig und so. Wir hoffen es alle ohne Ende, aber ist man so richtig sorgenfrei? Kann man sich nur über das Sportliche Gedanken machen in der Zeit?
Wir versuchen es. Natürlich ist dieses Corona-Thema ist eine große Sache. Aber wir oder die Liga, alle haben sich eigentlich jetzt nochmal dazu entschieden, die Saison anzugehen, das zu machen. Und klar, man muss auch damit rechnen, dass Spiele ausfallen. Da muss man auch jetzt nicht von überrascht sein. War ja eigentlich klar, dass sowas früher oder später kommt. Im Moment sind wir einfach nur froh, dass wir spielen können. Und klar, mit Zuschauern wäre noch besser, aber schlechter wäre einfach nicht zu spielen. Und wir versuchen einfach da so ein Stück Normalität uns zu erhalten, ne? Ob das im Trainingsalltag ist oder im Spielalltag. und dann zu versuchen, natürlich geht das nicht immer, zu versuchen, das weitestgehend auszublenden, weil so auch wenn ich mich so umhöre, das ist, glaube ich, nicht nur für uns wichtig, sondern auch für Zuschauer, dass die sich so ein bisschen Normalität bewahren, dass sie wieder Sport gucken können einfach. Total.
Also ich sage, nicht nur im Job, mir geht es genau so. Ja. Ich würde, selbst wenn es nicht mein Job, ich würde durchdrehen, wenn ich keinen Sport mehr gucken kann. Ich würde, keine Ahnung, was ich mit meiner Zeit machen würde.
Ja, als so dieser komplette Lockdown war, das war ja grausam, dass du einfach, ja, was hast du gemacht, wenn du mal ein Zeitfenster hast? Dann schaltest du die Glotze ein und guckst mal, ob irgendwo Sport läuft. Ja, da war halt Apple, ne? Und ich glaube, das ist einfach für all die Leute wichtig ist auch, und wenn sie Facebook-Kommentare schreiben können, dass man wieder irgendwo mitfiebern kann, mitleiden kann oder mitmeckern kann, das ist doch, das machen wir doch alle gerne.
Total, total. Ein Thema würde ich gerne noch ganz kurz deine Meinung hören. Ich finde das unfassbar schwer, aber bin einfach gespannt, was du als einer unserer Weltmeister von 2007 sagst. Wie stehst du zu dieser WM in Kairo, die jetzt sind es noch gut anderthalb Monaten ansteht? Sollte man die spielen?
Ja, das ist wirklich ein schweres Thema, ne? Ich meine, Handball ist ja, klar haben wir die Sky-Übertragung und wir sind jede Woche im Fernsehen, aber wenn man ehrlich ist, und das wird ja auch gerade jede Woche wieder neu betont, was uns weiterbringt, sind Länderspiele. Das ist keine Frage, nur wir kommen gerade aus dieser Länderspiele.
Da freut sich Sky, wenn du das so sagst. Sehr gut.
Okay.
Die Tonne, was wir da jede Woche.
Okay, ich versuche das umzuformulieren. Na, okay, es tut mir leid. Das wollte ich natürlich so nicht sagen.
Ich glaube, du wolltest sagen, die ganz große Bühne. Millionenpublikum,
das Millionenpublikum
kriegt man halt.
Genau, die kriegst du halt durch Länderspiele. Das zieht einfach unglaublich. Ne?
Ja.
Da machen wir uns nichts vor. Und das wäre natürlich sowas, wäre gut, wenn sowas stattfindet. Nur machen wir uns nichts vor. Jetzt, wir kommen gerade aus dieser Nationalmannschaftswoche und alle Verbände, alle haben beteuert, wir haben Hygieneskonzepte, das ist wasserdicht, wir kriegen das hin. Und just nach Ende dieser Woche fallen bei uns in der Liga Spiele aus. Und ich halte es einfach für wahnsinnig wichtig, dass die Liga weiterspielen kann. Und deswegen sehe ich dieses Event auch gerade vor dem Hintergrund, was weltweit passiert, man überlegt, einfach wieder komplett dicht zu machen, sehe ich sehr kritisch, finde ich sehr, sehr schwierig, da jetzt eine Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen.
Ich habe einfach die große Hoffnung, dass die Ägypter das halt mit einer total guten Bubble, gab es ja Beispiele, NBA zum Beispiel, hinkriegen und man es dann machen kann, weil ich die WM auch so unfassbar wichtig finde. Aber ich weiß nicht, ob ich die Traute in dieses Land habe, dass die da so, dass die das in dieser Stadt, das ist halt auch in so einer Metropole nochmal viel schwerer, als wenn du irgendwo im Nirgendwo wärst.
Klar, ich würde es noch gar nicht so sehr auf das Land schießen und da irgendjemand das Vertrauen absprechen. Ich finde einfach dieses Konstrukt, dass da aus sehr, sehr vielen Ländern sehr, sehr viele Leute zusammenkommen. Wie gesagt, das war bei der Nationalmannschaftswoche war es auch der Plan, dass man das schafft, das alles sich abzuschotten. Und die Konzepte waren mit Sicherheit auch gut. Und wir sehen es ja auch in der Bundesliga, auch hier ist das Konzept gut bei uns. Und trotzdem passiert es ab und zu, dass was durchrutscht. Und halt, wenn bei so einem Event was schief geht, dann haben in erster Linie halt wir auch den Salat mit der Bundesliga, weil da halt ein Großteil der Spiele auch von hier kommt.
Ja, weil ich muss das nochmal einmal, ich hab gestern Premier League kommentiert, da ist ja Mohamed Salah, der ägyptische Überfußballer, ausgefallen, nachdem er auf einer Hochzeit war, wo 800 Gäste waren. Weißt, da habe ich mir halt schon wieder gefragt, ich hatte keine Ahnung, wie ist die Corona-Lage in Ägypten, aber das allein deswegen habe ich schon arg gezuckt, besonders weil ich dann direkt an diese Handball-WM gedacht habe. Dann habe ich mir schon gedacht, wie kann es denn eine Hochzeit mit 800 Gästen überhaupt gerade geben? Aber gut, ich weiß nicht, wie deren Strategie ist
zur Corona-Bekämpfung. Ja, Hochzeit mit 800 Gästen, da hat das Brautpaar auch
Klingt krass, ne?
Das Brautpaar auch nicht viel Zeit gehabt, mit jedem zu sprechen.
Kannst du jedem einmal zuwinken, ja. So, Michael, soll ich ja sagen.
Ich habe das nicht gesagt.
Das war schon mal eine große Freude. Hier war echt ein sehr cooler erster Teil. Jetzt wollen wir uns nochmal nach einem ganz kurzen Päuschen intensiver deiner, vor allem der Spielerkarriere, widmen. Da haben wir jetzt natürlich eine ganze Menge zu bereden, wenn wir durch die ganze Spielerkarriere von Michael Haas nochmal durchreiten wollen. Vielleicht fangen wir erstmal ganz am Anfang an. Du bist ja gebürtiger Essener. Da war ja dann, schätze ich, schon klar, zu welchem Verein es als erstes gehen muss, wenn man aussichtsreich Handball spielen will.
Naja, Essen ist ja eine große Stadt. Da muss man erstmal durch die verschiedenen Stadtteile tingeln, bevor man es zum großen Tusem schafft.
Okay.
Aber da sprechen wir über Kinderhandball, ne? Das ist, ja, nee, es war letztendlich, war es ja relativ früh, war es dann schon der Tusem, ja.
Du hast aber relativ spät angefangen in dem Sinne. Mit 10 erst, habe ich gehört.
10, wie alt ist man denn, wenn man.
Also ich habe, glaube ich,
so Heiligen Kommunion geht, da ist man noch 9, ja, so um Dreh, ja.
Ich habe, glaube ich, mit 7 oder 8 angefangen. Gut, ich habe es auch zu nichts gebracht. Vielleicht hat man mich ja zu früh verheizt im Alter von 10 Jahren. Ja, aber wie ging es bei dir los?
Los ging es natürlich bei mir mit dem Fußballverein, ne? Ich war natürlich im Fußballverein.
Schon.
Ja, alle meiner im Laufe der Jahre zahlreichen angehäuften Mitspieler würden das niemals glauben, dass ich jemals im Fußballverein war.
Oh, warst du kein guter Kicker, oder wie?
Ach, das ist, ach, die, hatte keine Ahnung. nee, ich war 2 Jahre im Fußballverein, oder ich glaube, ich war ein halbes Jahr im Fußballverein, habe dann festgestellt, dass es mir keinen Spaß macht. Und ja, dann wollte ich eigentlich mal, kam ich irgendwann aus dem Urlaub und wollte Basketball spielen. Und dann hat meine Mama das Märchen erfunden und hat gesagt, alle Basketballer, so alle, alle auf der ganzen Welt, alle Basketballer, die jemals Basketball gespielt haben, waren vorher im Handballverein. ja,
warum
das könnte damit zu tun gehabt haben, dass die Handballhalle, das Training, die Trainingshalle fußläufig von unserem Zuhause war.
Was ein geiler Schachzug, ey. Überragend.
Ja, das, so bin ich zum Handball gekommen. Deswegen, ja.
Nein, echt. Ey, das gibt's nicht. Ohne Scheiß. Also einen unserer besten Mittelleute der letzten Jahre, dem haben wir es zu verdanken, dass die Mutter einen sehr klugen Kniff in jüngster Kindheit angewandt hat.
Ja, kann sein, dass sie jetzt, wenn sie das hört, dass sie dann echt sauer ist, weil sie dann sagt, es gab wirklich keinen Basketballverein in Essen. Aber keine Ahnung.
Und
ich war zu klein, aber ich war auch klein noch. Ich weiß nicht, ob es Basketballvereine für 8-Jährige gibt, keine Ahnung. Oder gab damals.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wann, und hast du das dann nochmal irgendwann in Angriff genommen, in einen Basketballverein zu gehen?
Nein, oder überhaupt nicht. Das war ja so eine Laune als Kind. Das war dann auch vorbei. Also ich war dann von Anfang an sehr, sehr glücklich mit dem Handball.
Ja. Und mit dem Fußball? Wann hast du da aufgehört, das so ernsthaft wie Handball zu betreiben? Oder also lief das noch eine Zeit parallel?
Nie.
Oder?
Also ein Handballer hört nie auf, Fußball ernsthaft zu betreiben. Also das ist ja.
Ich dachte immer nur zum Aufwärmen, so ein bisschen kicken und Arschbolzen.
Ja, aber das ist meistens die Situation, wo im Training die Emotionen am meisten hochkochen.
Ist also das. So.
Ja, da spielen sich manchmal Szenen ab. Nee, mit Fußball war dann vorbei. Wir sprechen hier, ich war 8 oder 9, ne?
Deswegen. Sag uns doch mal, wer war denn dein erster Trainer, der dich unter seine Fittiche genommen hat?
Was meinst du jetzt als Jugendtrainer oder dann als Erwachsene?
Der allererste Jugendtrainer.
Der allererste Jugendtrainer war tatsächlich der Herbert Stauber. Das ist der jetzt sportlicher Leiter beim Tusem Essen jetzt ist. So zusammen mit Ion Bonder, den kennt man auch, der war auch mal eine Zeit lang Trainer beim Tusem. Das waren so die mich in meiner Jugend geprägt haben und ausgebildet haben. So, das war eine sehr spannende Zeit damals. So Tusem Jugend, das war damals noch, das war schon was. Und da habe ich im Grunde meine Jugend da in der Halle verbracht. Das war schon cool, ja.
Was denkst du, wie der dich so eingeschätzt hat am Anfang?
Ich war ja relativ klein, lange. Ich habe lange auf links außen gespielt. Weiß ich, die haben wohl, glaube ich, immer schon gedacht, dass ich so ein bisschen was kann. Aber es war halt immer schwierig, weil einfach, es gibt ja, also ich bin ja auch, sagen wir mal, im Ende des Jahres geboren und war deswegen im schlimmsten Fall mal 2 Jahre jünger als die Ältesten in meiner Mannschaft.
Ja. Okay, so. Wann bist du Dezemberkind? Oder
Dezember,
wie?
Ich bin ein Dezemberkind, ja.
Das ist unglücklich. Ich bin Januarkind, ich hatte, was das angeht, immer Glück.
Genau, mit solchen Leuten hatte ich dann zu kämpfen, ne? Mit so Bulldozern, die dann ein bisschen mehr gewogen haben als ich. Da hatte ich lange keine Chance. Einfach. Das ist halt im Jugendhandball einfach schwierig, da machen 2 Jahre einfach eine ganze Menge aus.
Ja. Sehr witzig, denn dein erster Trainer, bei dem haben wir uns mal kurz umgehört, wie das in deinen Anfängen so war. Und das gleicht schon sehr dem, was du... Ja, doch. Hör mal rein.
Hallo Michael, Herbert hier. Du warst ein sehr talentierter, körperlich, wenn auch sehr schmächtiger Spieler, den wir gerne im Rückraum hätten schon in der D-Jugend eingesetzt, aber da hat es leider Technisch auf jeden Fall ausgereicht, nur körperlich konntest du dich noch nicht durchsetzen. Umso interessanter war deine Entwicklung über die C-Jugend, über die B-Jugend, bis du zu einem gestandenen Rückraumspieler gereift bist. Interessant war es auch, dass du in keiner Auswahlmannschaft, weder in der Niederrhein-Auswahl noch in der westdeutschen Auswahl zu finden warst, weil sämtliche Trainer dich für körperlich noch nicht geeignet gesehen haben, zumindest die Auswahltrainer. Ich entgegen dazu auf jeden Fall. Ja, dein Weg war auf jeden Fall vorherzusehen aufgrund deiner technischen Voraussetzungen. Ich habe mich jedenfalls immer gefreut, einen Spieler trainieren zu dürfen über die Zeit in der Jugend, der stets für den Handball gelebt hat, damals schon, der ob Sommer, ob Winter immer mit dem Fahrrad zum Training kam, der jederzeit sehr ambitioniert und vor allem immer loyal sowohl der Mannschaft als auch dem Trainerteam gegenüberstand. Ich habe mich gefreut über jeden Schritt, den du bisher in deiner Profikarriere gegangen bist und muss auch sagen, alle diese Schritte haben mich immer sehr begeistert, vor allem deine Teilnahme bei Olympia. In Peking war sensationell, als auch natürlich der Weltmeistertitel, wo du auf jeden Fall mit dabei warst und dein Bestes gegeben hast. Ja, ich wünsche dir als Trainer jetzt auch weiterhin viel Erfolg, auch wenn nicht immer gegen den Tusem. 2 Punkte habt ihr ja vom Tusem schon entführt, aber dennoch sieht man, die Mannschaft hat schon deine Handschrift und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Ja, das ist schon geil, wie lebhaft die Erfahrung oder die
Amen.
Erinnerung da noch so ist von ihm an dich als Jungspund, ne? Finde ich
Ja, es war eine
geil.
intensive Zeit. Herbert hat er mal einen rausgelassen jetzt. Nicht lauter, lauter warme Worte.
Ja, bei ein paar hast du auch mal kurz gezuckt, ne? Bei ein paar
Ich
Sachen
habe die
konntest
ganze
du
Zeit
so.
gezuckt. Ja, eine Grundanspannung gerade. Ich meine, ja. Der kennt noch ein paar Geschichten.
Oh, ach so, okay, du hattest. Verdammt, hat er uns. Verdammt. Das heißt, bei dem hätten wir so richtig was abgrasen können, was für dich auch richtig
Ja,
unangenehm geworden wäre.
auf keinen Fall. Du hast ja gerade gehört, ich war jederzeit ein im Trainerteam loyaler, langweiliger Spieler.
Der Anti-Kretschmer quasi
Ja,
auf links
genau.
außen. Nee, schön.
Ja, nee, da habt ihr, ja. Dass ihr das überhaupt rausgefunden habt, dass das mein erster Trainer war. Das, ja.
Ich sage dir, die Jungs von der HBL, vor allem
Ja, die
Daniel
wissen
und
alles.
Jakob, jetzt dürfen sie wieder einen Kasten zahlen, wenn ich ihre Namen erwähne. Das ist immer bitter für sie, aber die machen einen überragenden Job. Also beim Tusem, das ist natürlich ein Wort, das ist ein Name im Handball. Jetzt ja zum Glück zurück in der Bundesliga. Damals, als du dort angefangen hast und dann ja auch gespielt hast, waren das noch größere Zeiten. Da war das ein internationales Team und so weiter. Wie ging das dann bei dir so los? Wann hat man, also ist ja interessant, wenn dein Ex-Trainer sagt, die ganzen Auswahltrainer haben gesehen, körperlich ist es nicht so. Weißt du noch ungefähr, wie du das selber erlebt hast? Hast du irgendwann gemerkt, ey, ich bin ein richtig guter? Oder wie war dein eigenes Gefühl zur Entwicklung in der Jugendzeit?
Ja, ich meine, ich hatte schon das Gefühl immer, dass ich das schon ganz gut kann, da mit dem Ball umgehen. Also ich war jetzt nie so, auch nie so ein dominanter Typ, wo man, also ich bin auch selten aus dem Spiel rausgegangen, habe die meisten Tore geworfen oder sowas. Also so, da hat man es nicht gesehen. Wie gesagt, dazu war ich halt lange relativ klein. Einer meiner Tiefpunkte war, als so diese Kieferorthopäden, die können doch so den Handwurzelknochen röntgen. Ne? Und dann
Ja,
sagen
und
die doch,
sagen,
geben die doch
wie
so
viel
eine.
fehlt da noch und wie groß wird
Genau,
noch?
ja, genau. Und da wurde mir dann irgendwie gesagt, ja, du maximal bei 1,75 ist Schluss. So, ja, das war irgendwann, da war ich 14 oder 15 oder so. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt suchst du dir einen anderen Sport, das wird nichts mehr.
Gehst
Und
zum
dann in Ruhe.
Basketball.
Ja, genau, dann macht ja dann Sinn. Ne? Naja, und dann bin ich aber irgendwann immer weiter gewachsen und ja, dann habe ich auch gemerkt, okay, jetzt versuche ich es halt mal. Ne? Wie gesagt, das hat mir ja Spaß gemacht und es ist jetzt nicht so, dass ich da mit 12 reingegangen bin und gesagt habe, ich möchte jetzt Profi werden, sondern ich bin einfach gerne zum Training gegangen, hatte da die Gelegenheit, schon früh 4 bis 5 Mal die Woche zu trainieren. Und dann war es halt der Verein, der eine Erstligamannschaft hatte. Und damals war es ja auch so, dass du. Wie groß waren die Kader? Es waren 12 Leute. 12 Leute in einem Kader.
Das ist krass, heute sind 16, ne?
Das ist ein Unterschied. Das heißt, die mussten irgendwann, wenn die mal 6 gegen 6 trainieren wollten, brauchten die Leute, um aufzufüllen. Mhm. Und da war es halt in unserem Verein einfach so die Sache, dass Leute aus der Jugend, A-Jugend oder der zweiten Mannschaft halt ab und zu mal hin mussten. Ja, wir waren dann da größtenteils erstmal Abwehrpuppen. Aber ich weiß noch, das erste Mal, als ich angerufen wurde und mir gesagt wurde, du gehst jetzt mal zur ersten Mannschaft zum Training, habe ich gesagt, nö.
Wieso nö?
Ja, ich habe da nichts verloren. Also da war ich, habe das damals noch nicht so eingeschätzt. Da war ich, glaube ich, 15. Mhm. So, ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber mit 15 habe ich gesagt, das ist noch nicht meine Welt. Aber da hatte ich einfach ein bisschen Schiss.
So. Krass, okay.
Im Nachhinein hatte ich, glaube ich, auch zu Recht Schiss, weil da wirklich noch richtig alte Schule herrschte und mit jungen Spielern wurde da nicht zimperlich umgegangen. Mhm. Das hat sich noch zwei Jahre später alles erübrigt. Und dann war es halt öfter, dass man da mal zum Training gegangen ist. Und die Trainer, die dann da waren, die haben mich zumindest nie nach Hause geschickt, haben gesagt, das gibt nichts. Die haben dann immer gesagt, ich dürfte mal wiederkommen.
Wie muss ich mir das denn damals vorstellen? Da waren ja wir von sowas wie, ich nenne es jetzt mal Nachwuchsleistungszentren sozusagen, was man heute hat oder so top, die auch schon A-Jugend-Bundesliga spielen, die Füchse und so. Von sowas nehme ich an, war man ja noch weit weg. Wie war denn das Handball-Jugendtraining beim TuSEM, als du da Jugendspieler warst?
Damals war es ja nur so, es gab ja dieses Internat in Magdeburg und sonst gab es lange, glaube ich, nichts zu der Zeit. Und wir waren halt so, haben im Verein halt vor uns rumgemacht. Wir hatten, wie ich fand, sehr gute Jugendtrainer. Das war einmal der Herbert Stauber und auch der Ilon Bonda, ein Rumäne, die uns einfach von Anfang an sehr individuell ausgebildet haben. Also wir kannten keine Spielzüge. Wir wurden drin, wir haben am Springen, Werfen, Zweikämpfe geübt. Mhm. So, einfach Handball 4 gespielt. So, und und dann war halt über allem schwebte halt diese erste Mannschaft, zu denen wir dann am Wochenende zu den Spielen getigert sind, da oben getrommelt haben. Mhm. Ja, und dann kam halt irgendwann der Moment, wo die ersten Jungs von uns dann da zum Training gegangen sind. Mhm. Und das war natürlich damals für uns das Größte. Geil. Auch wenn das sehr, sehr weit weg war.
Ja.
Ja.
Und gab es da so von den alten Recken, weil du gesagt hast, erstmal hast du auch gezuckt und wolltest mit 15 noch gar nicht, gab es da so dieses... Also wurde einem da mal ordentlich einer verbraten, einfach nur, weil man der junge Neuankömmling war? Oder wieso war so das in Empfang nehmen der alten Recken von euch Jungen?
Ja, sicher. Das war eisenhart. Also da war eine Mannschaft, da war zum Beispiel Patti Johannesson, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war der österreichische Nationaltrainer, so ein isländischer Haudegen. Im Nachhinein auch übrigens der meinen Namen erfunden hat.
Okay.
Da war irgendeine Trainingseinheit so, ich war gerade zweite, dritte Trainingseinheit und wir sollten Zweikämpfe machen gegen den 1 gegen 1 gehen. So, keine Ahnung, ich hatte einen lichten Moment, bin halt an ihm vorbeigegangen, habe ein Tor geworfen und mir war in dem Moment überhaupt nicht klar, dass ich gerade eine Todsünde begangen hatte oder eine Majestätsbeleidigung getan hatte. Dachte, ich mache das Ganze halt nochmal. Ja, und danach war das Training halt für mich zu Ende, weil ich einfach dermaßen zerlegt wurde. War halt damals auch, ne? Da gewinnst halt gegen gestandenen Bundesliga-Profi, gewinnst du keinen Zweikampf. War dann alles okay, so war es halt.
Ja, aber das heißt, der hat dich dann einmal so umgemäht, dass du nicht mehr konntest, oder was hat er getan?
Ja, er hat mir einfach wehgetan. Ich meine, der hat vielen wehgetan. aber das war nicht schlimm. Das war auch einfach wichtig, war dann halt damals, dass man halt nicht rumgeheult hat, ne? Das war wirklich richtig alte Schule.
Ja.
So, und die haben dann halt irgendwann gemerkt, okay, der verträgt das, der
dann darf er auch mal mitmachen.
Und dann darf er auch mitmachen, dann war es auch okay.
Ja.
Aber das war halt, da wurde man gut zurecht erzogen damals.
Ja. Und wann wurde das dann regelmäßig so bei dir, in welchem Alter, dass du wirklich auch regelmäßig zu den Spielen nicht mehr als Trommler, sondern als Spieler mitgefahren bist?
So mit 17, 18 wurde es regelmäßiger mit dem Trainieren und zwar eigentlich in dem Moment, als der Juri Schäfthoff Trainer wurde in Essen. Der hatte einen Dreijahresvertrag damals und es war ganz spannend. Der sagte im Grunde, so nach einem halben Jahr oder so kam er an und sagte, pass auf, wir können das jetzt so machen, dass du jetzt 3 Jahre hier mit mir arbeitest und ja, danach gucken wir weiter. So. Mhm. Und ich weiß noch, ich war damals sehr skeptisch, weil ich kannte, es hatte da haben damals wenig Spieler beim TuSEM geschafft, Jugendspieler. Mhm. Es war immer, man durfte zum Training kommen und irgendwann waren die Leute dann auch wieder weg. Und er sagte dann aber zu mir, ja, pass auf, es geht hier nicht darum, dass du die Abwehrpuppe bist, sondern er wollte mit mir arbeiten und dass ich irgendwann vielleicht mal da spiele. So, dann habe ich gedacht, okay, dann probierst es halt. Dann investierst du jetzt einfach 3 Jahre und tust alles, trainierst wie ein Blöder und vielleicht klappt es ja. Das mit dem Trainieren wie ein Blöder hat sich dann leider auch bewahrheitet. Also das war damals wirklich wahrscheinlich auch jenseits von jedem Verstand. Aber das waren 12 bis 14 Trainingseinheiten die Woche. Okay. Das war heftig. Ne? Aber
ja, so mit Trainingssteuerung und auch mal Entlastung und so, war da Belastungssteuerung und so, war wahrscheinlich noch nicht so viel.
Belastungssteuerung war, weiß ich nicht.
Fremdwort.
Für Spieler unter 23 war das ein Fremdwort, ja. Nee, da wurde schon geknüppelt. Da gab es auch keinen. Es gab manchmal so Ansagen bei Lauftrainingseinheiten, ja, ist egal, aber du kommst nicht als Letzter ins Ziel, du kommst nicht hinter dem und dem älteren Spieler ins Ziel. Aha, so, war halt so. Ich meine, ich hatte ein bisschen Glück, dass mein Körper sowas vertragen hat, einigermaßen. Und ja, dann wurde er da trainiert, aber ich muss sagen, der Juri, mit dem ich auch heute noch ab und zu Kontakt habe, hat sich sehr um mich gekümmert. Er hat mich einfach wirklich gut ausgebildet. Er hat einfach sich darum gekümmert oder mir gezeigt, was man braucht, um in der ersten Liga zu spielen. Und das bin ich ihm heute noch dankbar für, weil das einfach so ganz viel Detailwissen war.
Ich finde das sehr interessant, weil genau das ein ziemlich großes Thema war mit Juri Knorr in der letzten Folge. Der meinte, er vermisst so genau diese individuelle Ausbildung im deutschen Handball. Er hat das Gefühl, da wird eine unglaubliche Masse durchgeschleift, aber es steht direkt der Nächste, der auch ganz gut ist, bereit. Und wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Und dadurch wird halt keiner so absolut richtig, richtig, richtig gut. Das höre ich ja bei dir auch so ein bisschen raus, dass du eben quasi diesen Vorteil noch hattest, dass der oder deine Trainer auch schon in der Jugend dich sehr individuell bearbeitet haben, mit dir gearbeitet haben und dir Fehler zugestanden haben.
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich wahnsinnig wichtig. Es fängt wirklich schon in der Jugend an, dass wir da halt nicht angefangen haben, großartige Spielzüge zu bolzen. Und also wirklich diese 3 Jahre, diese Anfänge meiner Karriere, wo ich wirklich teilweise nach Trainingseinheit nochmal alleine oder zu zweit haben wir noch trainiert, wo mir einfach einzelne Würfe gezeigt wurden, einzelne Methoden, Zweikampf zu führen, einzelne Pässe, Passmöglichkeiten, 2 gegen 2 spielen mit dem Kreisläufer. So, das wurde da einfach erstmal erklärt und trainiert. Das war wirklich viel Zeit, die der damals da in mich investiert hat. Und das fehlt, glaube ich. Ne? Also, damals, ich war ja auch so ein paar, der Herbert hat es eben da gesagt, bei diesen Auswahlmannschaften, da wurde damals meiner Meinung nach Wert auf Sachen gelegt, die überhaupt nicht wichtig sind.
Sag mal, zum Beispiel?
Keine Ahnung, muss man Seil springen oder keine Ahnung, irgendwelche. da war damals irgendwie nur wichtig, dass man Feste werfen konnte. Ne? So auf technische Feinheiten. Da wurde wenig Wert drauf gelegt oder Spielverständnis. Also mir fehlt da ehrlich gesagt auch was, weil ich finde, es ist schon besser geworden, aber ich sehe heute noch auch junge Spieler, die viele Sachen nicht können.
Ja, ist interessant. Das heißt, du würdest dir auch da schon eine weitere Umformung der Nachwuchsarbeit wünschen?
Ja, es ist ja alles schon in der Mache. Ne? Das ist ja in den letzten Jahren wirklich schon aufgeploppt, das Thema, dass man besser individuell ausbilden soll. Und ich finde, es ist ja auch in den letzten Jahren sind ja schon viel, viel mehr junge Spieler in die Bundesliga gekommen, als das jetzt zu meiner Zeit noch der Fall war. Deswegen, das geht also schon in die richtige Richtung. Aber ich glaube manchmal, gerade so das Thema Anschlussförderung, so zwischen von 17 bis 21, ist ja auch der junge Spieler so aufnahmebereit und so lernfähig und willig. Da kann man, glaube ich, noch viel, viel mehr rausholen.
Ja. Spannend. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch lang weiter
philosophieren. Ja, das ist ja richtig.
Ein Riesenthema. Wir wollen ja auch gerne noch so ein bisschen hören, wie es bei dir dann weiterging. Bis 2005 in Essen und da habt ihr sogar EHF-Pokal gewonnen. Das wirkt das, ja, wenn man ans heutige Essen denkt, ist ja fast undenkbar sozusagen.
Ja, das war ein großer Moment, muss man sagen. Das war, denken alle da sehr gerne dran zurück, weil es auch so ein bisschen unerwartet war. Das war 2005 und wir hatten das Hinspiel in Magdeburg hoch verloren und haben das Rückspiel dann einfach gewonnen. Also wir haben mit 8 Toren verloren auswärts und haben dann das Rückspiel mit 9 gewonnen, wo wir eigentlich schon abgeschrieben waren.
Krass.
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Und ja, ich erinnere mich noch, weil da gab es eine WDR-Übertragung damals und ungefähr 2 Minuten nach dem Schlusspfiff heißt es, Schusam ist jetzt Europapokalsieger und wir schalten live zum Regionalliga-Fußball nach, keine Ahnung wo. da war dann schon wieder Feierabend. Aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, dafür macht man das also alles.
Okay, da war der direkt wieder eingenordet, dass dann leider doch nicht so groß begleitet wird. Und heute ja immer noch nur von Sky, wie ich von dir vorhin gelernt habe.
Wofür wir übrigens sehr, sehr dankbar sind. Also es ist der Sky-Sonntag-Handball, wenn wir jetzt gerade spielfrei haben, ist
macht Spaß. Sache. Macht Spaß, ja, macht Spaß, oder? Macht dass Spaß. Man da alles sehen kann, ja. Aber das musste ich dir jetzt noch einmal reindrücken.
Ja, es ist okay. Ich habe das ja dankend angenommen.
und da warst du ja aber auch, da warst du aber dann schon etablierter Stammspieler oder wie muss ich mir deine Rolle damals vorstellen?
So mal so. Also ich hatte schon eine Rolle in der Mannschaft, war jetzt nicht jemand, der jedes Spiel 50 Minuten gespielt hat. Gab auch damals noch Spiele, wo ich nicht gespielt hatte. Aber es war so absehbar, dass im Grunde da es losgeht. Also es wäre quasi so gewesen, ab der nächsten Saison hätte ich wahrscheinlich eine ziemlich feste Rolle da im Kader gehabt. Mhm. Und wie es das Schicksal so will, sind wir dann halt pleite gegangen. Und es ging in diesem Verein leider nicht weiter.
Genau, deswegen für dich ja dann auch der Wechsel nach Düsseldorf und dann ging es ja sehr rasant so weiter. Ein Jahr Düsseldorf, Rhein-Neckar-Löwen, Minden, Göppingen. Wieso hast du nicht so richtig eine neue Heimat gefunden nochmal, wo du länger geblieben bist?
Schwierig. Ich meine, dass ich von Essen weg bin, war einfach, ich hatte gerade den Sprung geschafft in die erste Liga. Konnte jetzt nicht in der dritten Liga wieder neu anfangen. So, hat mir damals auch, glaube ich, hat mir keiner übel genommen, dann wegzugehen. Naja, und damals wurde Juri Schewzow wurde Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und ich bin halt nach Düsseldorf gegangen und nach einem Jahr rief der mich halt an und sagte, pass auf, ich denke, du bist jetzt aber bereit, zu den Rhein-Neckar-Löwen zu kommen. Mhm. So, und wenn dir dein Trainer, der dich ausgebildet hat, wenn der ruft, dann machst du das.
Mega, ja, ist ja geil.
Das ist ja keine Frage. Wenn der meint, und der hat ja erwiesenermaßen Ahnung von der Sache, wenn er meint, du kannst es schaffen, dann machst du das halt. Habe ich gemacht. Ging auch 1,5 Jahre ganz gut. Und dann kam aber das große Geld zu den Rhein-Neckar-Löwen damals. Mhm. Also da wurde richtig aufgerüstet.
Mit Stefansson und so, dann glaube ich ja schon
genau,
schnell. Ne? Und Henning Fritz und so
genau,
weiter.
Genau. Es war so eine der bitteren Zeiten in meiner Karriere. Ich weiß auch, da hat mir an meinem Geburtstag hat mich der Geschäftsführer angerufen und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, er wollte mir zum Geburtstag gratulieren, aber er wollte mir eigentlich nur von 2 hochkarätigen Neuverpflichtungen erzählen.
Und dir quasi sagen, dass es eng wird für dich.
Ich weiß gar nicht, ob er so weit schon gedacht hat in dem Moment, aber das war letztendlich der Moment, wo für mich da die Tür zuging. Ich war auch damals nicht so weit, ich habe das nicht so, es war alles korrekt, ich musste halt da weg und bin dann halt in einer Nacht- und Nebelaktion nach Minden gegangen. Ja. Und habe dann da die Freude am Handballspielen wiedergefunden.
Was heißt Nacht- und Nebelaktion? Also so kurzfristig oder?
Ja, das war, ich hatte irgendwie, ich glaube, wir hatten freitags noch ein Pokalspiel und samstagsabends saß ich auf dem Weg mit Sack und Pack
im Auto. Ach, wirklich? Ja. Krass, ja. Okay.
Aber es ging innerhalb von einer Woche, es wurde relativ schnell geregelt. Okay. Aber ich meine, in dem Alter, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Das war ja 24 oder so, oder 23. Da, wenn du jedes Spiel, in dem du nicht spielst, ist da einfach verlorene Zeit. Und deswegen war ich da. Klar war das eine bittere, war irgendwie dann doch eine persönliche Niederlage. Mhm. Aber wenn halt spielen willst, musst du halt weg.
Ja. Ja, und die Löwen haben ja auch nichts gewonnen in der Zeit. Also hast du ja nichts verpasst, ne?
Ja, aber da bin ich doch. Da hat man doch dann keine Schadenfreude.
Nee, das war ja damals ein bisschen schwierige Zeit.
Ne? Schwierige Zeit.
Haben dann einfach ein bisschen gebraucht, um wirklich ein Konzept, das auch dann erfolgreich ist und nicht einfach nur tolle Spieler zusammenzukaufen.
Genau, das hat Ja, das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es alles doch ganz so einfach nicht ist. Ne?
Ja. Und Minden, aber da hast du dich dann, so sportlich schon wieder richtig wohlgefühlt und dann war Göppingen nach 2 Jahren wieder ein logischer Leistungssteigerungsschritt oder wieso gab es
den? Ja, das war, ich meine, in Minden war es damals, war immer ein Kampf um den Klassenerhalt. Und das war dann einfach, wenn eine Mannschaft wie Göppingen kommt, die hatten gerade quasi einen Schritt in den Europapokal geschafft, wenn die dann kommen, das war so dann genau mein Leistungsniveau. Das war so das, wo ich gedacht habe, okay, da kannst du auch um was spielen. Du hast eine gute Mannschaft und hatte damals auch mit Petkovic einen Trainer, der mich echt gereizt hat. Und ja, das war dann einfach so der logische nächste Schritt.
Der ja auch ewig dort war, ne? War Petko nicht irgendwie 2004 bis dann ja, fast 10 Jahre oder so?
Da, ja, irgendwie so, ja. So lange war er da, ja, genau. Stimmt.
Was fandst du bei Petko gut?
Petko hat mich sehr weiterentwickelt, so bei Spielführung. So Kontrolle auf dem Feld behalten. Also auch so mit recht, ich meine, man kennt ja, es gibt ja so ein paar YouTube-Highlights von Petko. Mit seinem Umgangston recht plakative Aussagen manchmal. Und also das, der hat mich da richtig auch in die Pflicht genommen. Ne? Das war immer.
Angenommen.
Ja, das war immer ganz witzig. Wir hatten gegenüber von der Halle war so ein kleines Café. Da wurde man dann so alle 4 Wochen mal hinzitiert. Hatten dann gerade wieder irgendwie 6 Spiele in Folge gewonnen. Man hat gedacht, okay, das läuft alles ganz gut. Und in einem 20 Minuten Kaffee trinken wurde einem Mike Oates dann gezeigt, was man alles falsch gemacht hat.
Und okay.
Petko ist jemand, wenn du ihm gegenüber sitzt und er guckt dir tief in deine Augen und erzählt dir, wie die Welt funktioniert, dann funktioniert die Welt so.
Geil, okay. Ja, absolute Handball-Respektsperson, ne?
Ja, voll. Also das, da haben wir gute Zeit mit ihm gehabt, viel gelernt von ihm.
Ja. Das war, ja, und ihr habt ja, da ging ja auch so diese spezielle Liebe von frisch auf mit dem ERF-Pokal los. Ne? Also gab ja den doppelten, wann war es dann? Ich glaube 16, 17, ja nochmal den Doppelpack. Und beim ersten 2011 und 12 warst du noch mit dabei. Haben die, ich höre das in Göppingen manchmal so ein bisschen raus, wenn ich dort mit denen rede, dass die schon, ja, gefühlt eine ein bisschen besondere Beziehung zu diesem europäischen Wettbewerb da haben.
Ja, das war damals, wir hatten da 2 sehr, sehr gute Jahre oder ja, eigentlich 4 gute Jahre, wo es halt europäisch sehr gut lief. Ne? Das war immer, auch, da waren viele Fans, die immer mitgefahren sind zu den Europapokalspielen. Das waren immer coole Events. Das hat immer einfach richtig Spaß gemacht. Der Verein ist da sehr zusammengewachsen. Das war einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Wir hatten eine richtig coole Mannschaft. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Und dann 2013, war das auch, als Petko ging, dass du nach Magdeburg ging oder war das unabhängig davon?
War unabhängig davon. Ja, ja, es war eine Entscheidung. Ne? Ich hatte das Gefühl, ich müsste mich nochmal verändern. Ich hätte damals auch in Göppingen bleiben können, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauchte nochmal was Neues. Magdeburg war damals auch sehr offen, also ich bin dann nach Magdeburg dann gegangen. Sehr auf dem aufsteigenden Ast mit Frank Carstens, Trainer, der auch mich unbedingt haben wollte, mit dem ich auch ja bei der Nationalmannschaft schon zu tun hatte. Ja, und dann habe ich das gemacht.
Frank Carstens ist ja auch ein, war eine meiner absoluten Lieblingsepisoden. Ich finde, mit dem kann man auch so gut über Handball reden. Der hat mir auch seinen ganzen Weg so von Magdeburg, Minden und so nochmal nachgezeichnet. Und es war für ihn ja dann schon. Ich weiß gar nicht, ob man so, aber er sagt, glaube ich, auch vielleicht dann das einzige Mal, wo er so ein bisschen irgendwie gescheitert ist und es eine Nummer so zu groß war. Wie war für dich die Magdeburger Zeit und auch die Zusammenarbeit mit ihm?
Das war gerade so das erste Jahr, war sehr bitter. Weil Frank Carstens hatte mich geholt, er wollte mich unbedingt haben. Wir sind da mit großen Ambitionen hin und es lief von Anfang an nicht gut. Aus 1000 Gründen, ne? Also ab und zu, wenn ich mit Frank Carstens telefoniere, thematisieren wir die ganze Geschichte nochmal so ein bisschen.
Ah ja?
Ja, das ist ja also für uns beide ein schwieriges Kapitel gewesen.
Schon.
Einfach. Ja. Und wie gesagt, weil ich bin da hingekommen, habe gedacht, okay, jetzt geht's mit Magdeburg, jetzt geht's vorwärts, jetzt läuft's. Und es lief einfach im Grunde von Anfang an gar nicht gut, auch für mich persönlich nicht gut. Und das gipfelte halt dann an dem Moment, wo dann Frank Carstens, der als Trainer einfach dann das schwächste Glied in der Kette ist, im Dezember halt entlassen wurde.
Ja, ist ja leider und, meistens so.
Ich habe das halt einfach damals auch sehr mit mir persönlich verknüpft, weil es einfach eine schwierige Zeit war. Und auch für mich persönlich lief es danach auch in Magdeburg nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ne? In den Jahren danach hat sich so ein bisschen relativiert. Wir hatten da auch im Nachhinein was eine sehr wertvolle Zeit und auch eine echt coole Zeit, weil auch Magdeburg einfach auch eine coole Stadt ist.
Wie dieser Verein das lebt, ist ja Wahnsinn. Ne?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und da wirklich dann eine sehr gute Zeit gehabt. Dann hat zum Glück auch noch was gewonnen mit dem SCM. Also ich habe da völlig meinen Frieden gemacht mit der Zeit, auch wenn es am Anfang wirklich schwierig war. Aber es ist eine coole Stadt, ein cooler Verein. Da ist jetzt auch, geht ja alles in die richtige Richtung da. Also diese Stadt hat einfach eine Top-Handballmannschaft verdient und die Fans da. Ja, aber nochmal, es war nicht immer leicht. Es ist ja auch sowohl wir hatten zumindest Momente, wo es auch für die Heimmannschaft nicht leicht war, dort zu spielen, weil wir einfach auch nicht performt haben. Ne?
Das Publikum, ach krass, das habe ich gar nicht mehr so, weil das ist ja eine Hölle für jeden Auswärtsspieler eigentlich, aber das war dann auch mal so giftig euch gegenüber in den Spielen.
Ja, zwischenzeitlich mal, ja. Natürlich die Leute, wir haben uns das ja von den Fans auch erklären lassen, das ist die leiden halt mit, ja, das ist ja auch, aber damit lebt ein Verein und das macht das ganze Konstrukt da ja lebendig und deswegen, ich bin da völlig klar mit der Zeit, bin noch froh, dass ich mich noch mit dem DRB-Pokal da verabschieden konnte deswegen passt das alles.
Habe ich noch vor Augen, wie Tulpe, wenn ich jetzt richtig bin, das Ding da hochstemmt, ne?
Richtig,
ja. Geiler Moment. Und dann ins beschauliche Erlangen. Nach dem Wahnsinn in Magdeburg brauchtest du ein bisschen Ruhe, oder? Wie hat man das so?
Das stellst du Erlangen aber unter den Scheffel. Erlangen ist ein sehr, sehr feines Städtchen. Das ist wirklich ein... das ist eine Studentenstadt.
Aber du kannst dir doch denken, wie man als arroganter Münchner Richtung Franken guckt. Ne? Da denkt man sich, da ist doch alles ruhig und beschaulich.
Ja, ich steige da ganz langsam hinter in die bayerischen Befindlichkeiten.
Ich habe das übrigens gar nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich kann das nicht verstehen, wie Franken sagen, oh, die scheiß Münchner und Oberbayern, und ich kann es genauso wenig verstehen. Ich steige da selber nicht dahinter, obwohl ich seit 30 Jahren hier lebe, aber irgendwelche Leute scheinen da irgendwelche Probleme zu haben.
Ja, so langsam kriege ich ein Bild davon. Aber ja, ich bin natürlich völlig... völlig zugezogen, deswegen halte ich mich da weitestgehend raus. Aber Erlangen ist wirklich eine Stadt, gerade auch mit Nürnberg dabei und die ganze Region, die Fränkische Schweiz nebendran. Also das kann man echt lassen.
Das war ja sportlich wieder eine ganz andere Situation. Du hast eben gesagt, du kamst von einem Titel, du hattest in Göppingen internationale Titel gewonnen und dann war es auf einmal wieder ein Neuankömmling wieder aufgestiegen in die Bundesliga. Da geht es ja dann in der Regel erstmal wieder um Klassenerhalt am Anfang. Ne?
Richtig, und das sage ich auch immer, um Titel zu spielen, ist mit Sicherheit cool. Aber richtig die Düse geht dir, wenn es darum geht, ob der Verein in der Liga bleibt oder nicht, weil da geht es unter Umständen um Existenzen, um Arbeitsplätze. Deswegen, das ist eine ganz andere Art von Druck und das kann auch pushen, das macht auch Spaß.
Schon, gibt dir was? Oder hat dir damals auf jeden Fall was gegeben?
Voll, das hat mir damals in München schon was gegeben. Also oder in Düsseldorf war es ja auch so. Da stehst du... im Regelfall ja fast 34 Spieltage komplett unter Strom. Ne? Und dabei kriegst du ja auch, wenn du eine Mannschaft bist, die um den Klassenerhalt kämpft, auch ab und zu mal richtig auf die Mütze. Das ist schon da diese ganzen Leute, die ihr Leben lang nur um deutsche Meisterschaften spielen, denen würde ich das eigentlich fast mal empfehlen, das auch mal mitzumachen.
Glaubst du, du kannst, ich weiß nicht, Patrick Winzek überreden, nochmal nach Coburg zu gehen?
Naja, auch der hat doch in Essen gespielt. Ne? Der kennt das ja auch.
Stimmt, vom Anfang an kennt er das eigentlich. Eigentlich so gesehen kein gutes. Müssen wir Sander Sargosen fragen, ob er mal für Nordhorn spielen möchte.
Ja, so soll er mal machen. Mal zeigen, ob er die.
Wo der Frosch die Locken hat, zeigt man dann, glaube ich. Thema Nationalmannschaft ist natürlich noch ein spannendes, hat uns dein Ex-Trainer ja auch schon angeschoben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, hast du bei der WM, ich hatte mir das so gemerkt, dass du gar nicht auf dem Feld standest oder hattest du ein paar Minuten?
2007? Ich hatte 18 Spielminuten gegen Argentinien, ich habe ein Tor geworfen.
Verdammt, bitte sorry. Dich. Es tut mir leid. So. Oh, dann habe ich mir das falsch gemacht. Ganz schlecht. So. Okay. Wie ist denn dein, wie sehr fühlst du dich als Weltmeister von 2007? Ich stelle mal diese platte Journalistenfrage.
Ja, ich bin da mal ganz ehrlich. Ich meine, klar war ich in der Mannschaft und alle außenrum sagen immer, ja, aber du warst doch Teil der Mannschaft und du bist doch auch Weltmeister. Ja, bin ich. Ich war dabei. Aber ganz ehrlich, Weltmeister sind wir geworden wegen ganz anderen Jungs, ne? die da gespielt haben, die da die Mannschaft geprägt haben. Also ich habe dann ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Titel, weil alle wollen natürlich immer hören, dass das der größte Moment meiner Karriere ist. Mhm. Ich habe aber jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass es das einfach nicht ist, weil ich meine, der Sportler tickt nun mal so.
Kann ich total verstehen.
Ja, natürlich, das kann jeder Spieler verstehen. Du hast auch heute noch bei Spielen die Situation, eine Mannschaft gewinnt, ein Spieler, der nicht gespielt hat, freut sich einfach nicht so mit, wie der Rest. Ist einfach Realität. Ja. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Ja. Und ähnlich ist es da einfach auch. Das war eine sehr intensive Zeit. Das war cool, da dabei zu sein. Das war unfassbar, was da in Handball-Deutschland passiert ist. Mhm. Aber ich war damals einfach nicht in der Position, auch nicht so weit, da mehr zu beizutragen, als ich jetzt gemacht habe am Ende.
Ja, da waren wir echt, ne? Auch mit ihren unterschiedlichen Stilen, aber mit Markus Bauer und Mimi Krause, es hat ja auch wunderbar funktioniert. Ne? Ja,
das, wie gesagt, die war da halt ein Platz für einen Notfall. Die gerade die beiden, die du sagst, die haben da halt performt und auch die ganzen anderen, die dabei waren. Also das war, klar, wenn du die jetzt fragst, jeder sagt, ja, jeder ist wichtig und jeder hat da mit der Mannschaft was mitgemacht. Wir haben abends immer gepokert, da war ich ein sehr gern gesehener Gast.
Da, weil du, ist, dich, du hast dich ausnehmen lassen, oder
weil wie? Weil ich nicht pokern kann, ja.
Ist immer nicht gut, wenn man beim Glücksspielen gern gesehener Gast ist. Das ist leider keine gute Sache für einen selbst. Ach Mann. Aber hast du trotzdem, hast du noch so Erinnerungen an zum Beispiel dieses unfassbare Halbfinale gegen die Franzosen oder das Finale gegen die Polen? Wie sind da so deine Erinnerungen? Weil so ein bisschen musstest du ja schon auf Strom bleiben. Es hätte ja Gott weiß was passieren können.
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich war tatsächlich in den Spielen, Markus Bauer war ja so ein bisschen verletzt. Der hatte ja irgendwie, das war ja damals auch so ein bisschen die Wade der Nation. Mhm. Und dann war, das Halbfinale gegen Frankreich. Da hieß es dann, ja, pass auf, du läufst dich mit warm. Und wenn Markus Bauer sagt, er kann nicht spielen, dann bist du im Kader. Mhm. So, jetzt denk mal scharf nach. Glaubst du allen Ernstes, egal wie es der Wade geht, Markus Bauer sagt in einem WM-Halbfinale in Deutschland, er kann nicht spielen? Ich glaube nicht.
Da hätte das Bein schon durch sein müssen.
Ja, richtig. Ja, ich habe mich damit warm gemacht und wir haben das Spiel dann auf einer Tribüne gesehen. Also das war schon heftig. Also das fand ich auch mit das krasseste Spiel eigentlich. Mhm. Was sagen ja alle eigentlich, dass das heftig war.
Ja, ne? Also ich bin da fast gestorben vor dem Fernseher. Ich weiß das wirklich noch. Es gibt wirklich nicht so viele Handballspiele, wo ich es noch haargenau weiß, wie ich mit einem Kumpel da saß und eigentlich fast hätte ausmachen müssen, weil es war nicht mehr erträglich.
Wir saßen da und konntest ja in den Augen sehen, dass die alle einfach kaputt waren. Die waren einfach klinisch tot alle. Die konnten ja nicht mehr. Und dann saß du da und denkst, ja komm, jetzt gewinn dieses blöde Spiel, es soll weitergehen, die ganze Geschichte. Und ja, das waren besondere Momente, keine Frage. Auch ich erinnere mich auch daran, wie wir dann da von diesem Hotel irgendwo in Gummersbach im Wald losgefahren sind zu den Spielen und die Straße war voll. Mhm. Also die Bilder gingen ja dann rum. Das war geil, schon, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass sowas mit Handball möglich ist.
Weil du vorhin gesagt hast, andere Leute haben quasi dieses Ding gewonnen. Ich bin mir sicher, ich habe die Frage hier bestimmt auch schon mal irgendwem gestellt, aber mich fasziniert das immer noch wieder so diese Nachverpflichtung von, oder das heißt, nein, die Reaktivierung von Blacky Schwarzer. Welchen Einfluss hat das gehabt?
Ich kann mir überlegen, ja, es war natürlich jemand, der wusste, wie es funktioniert, ne? Hat da, glaube ich, war so ein bisschen ein Anker für alle. So einfach jemand, den man nochmal aufgucken konnte. Also ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen muss, dass alle gesagt haben, jawohl, jetzt ist er wieder da und jetzt packen wir es. Das war ja auch der hat ja auf einmal auch auf einer Position gespielt in der Deckung, wo er vorher noch nicht so viel gespielt hatte. Es hat auf einmal funktioniert. Es hat auf einmal so viel funktioniert im Zeichen dieser Heim-WM. Mhm. Ja, der war wichtig, einfach auch so für die ganze Stimmung da.
Ja, aber von außen hat das so gewirkt, als wäre da auf einmal nach einem holprigen Start alles anders geworden quasi. Das war, ja, war irgendwie, ich werde das immer so ein bisschen so erinnern. Und dann, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, ich habe auch, glaube ich, quasi keine Erinnerungen daran, aber weil dein Ex-Trainer vorhin Olympia 2008 angeschrieben hat. Ich habe ehrlich gesagt ich habe sowieso an das Turnier, 2004 war ja, glaube ich, dieses ultra dramatische 7-Meter-Werfen gegen die Spanier, so das. Ich habe jetzt bei 2008 gar nicht mehr so die Bilder im Kopf, ehrlich gesagt.
Nee, weil du wahrscheinlich erst nach der Vorrunde gucken wolltest und da waren wir nicht mehr dabei.
Ah, so, jetzt siehst du, ich wusste nämlich jetzt nicht mal mehr, da war Vorrunden aus, so liebe Güte. Was ist da passiert?
Ja, das war auch, ich bin da auch so in letzter Sekunde auf diesen Zug da aufgesprungen. Olympia 2008 war im Grunde ein riesen Reinfall, ne? Weil alle haben gedacht, okay, wir sind Weltmeister, jetzt treten wir an, um Olympiagold zu holen. Und das ist einfach komplett schief gegangen. Das war einfach, stand unter keinem guten Stern. So, war, kann im Nachhinein gar nicht mehr so genau sagen, was da alles schief gelaufen ist. Es sind natürlich auch ein paar, also es war nicht mehr ganz die gleiche Mannschaft wie bei der WM. Hat ein paar Verletzungen auch noch und ja, es ist dann einfach beim Turnier komplett in die Hose gegangen.
Ja. Für mich war das mein Abi-Sommer, deswegen sind sowohl was Olympia angeht,
auch mehr, ne?
Als auch was die Fußball-EM 2001, ich habe kaum Erinnerungen. Warum auch immer ist das alles ziemlich verschwommen. konntest du es trotzdem muss Olympia doch ein Mega-Event sein. Konntest du das trotzdem ein bisschen genießen oder war das dann durch Sportliche so kaputt?
Schon, im Nachhinein, klar, konntest du es genießen. Olympia war ganz schwierig, weil ich glaube, im Nachhinein bin ich echt der Überzeugung, wenn du Olympia gewinnen willst, dann darfst du es nicht genießen. Dann musst du da fokussiert sein auf deinen Sport. Dann kannst du nicht da durch die Mensa laufen und gucken, wer da alles sitzt. Und das ist unfassbar beeindruckend, ne? Und wir haben sogar auch die US-Basketballer haben uns angeguckt, wie die gespielt haben. Also das ist.
Ich wollte gerade sagen, die sind, glaube ich, das einzige Team, was das kann. Die sind so gut, können es genießen und es trotzdem locker gewinnen. Ne?
Genau. In Bolt haben wir, glaube ich, auch noch laufen sehen. Aber so rein sportlich war das einfach das, da lief nichts rund, da stimmte irgendwas nicht. Ich kann es im Nachhinein echt nicht genau sagen, was das war. Ich weiß, ich war auch wieder in so einer Grenzrolle, habe eigentlich auch nicht viel gespielt. Ich ärgere mich im Nachhinein, weil es gab dann die Situation in dem Spiel, wo es dann auch ums Ausgeht, wo ich kurz gespielt habe. War überhaupt nicht mein Moment da. Also da war.
Scheiße. Ja, ja.
Also habe ich also rein sportlich keine guten Erinnerungen dran an das Turnier.
Ja, okay. Steht unter keinem guten Stern. So negativ möchte ich jetzt natürlich auf keinen Fall enden bei deiner großen Karriere. Ja. Kannst du so ein bisschen. Wie happy bist du nach so vielen Jahren? Mit welchem Gefühl hast du jetzt so deine Spielerkarriere beendet und die Trainerkarriere begonnen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich schon gerne mal oder da hätte ich vielleicht gerne mal gespielt oder bist du mit allem im Reinen?
Ja. Nee, natürlich bin ich in allem im Reinen. Wenn ich das nicht wäre, dann würde ich ja schlecht schlafen. ich hätte mal gerne Champions League gespielt, glaube ich.
Ja.
So, das hätte ich mal cool gefunden, weil mir hat Europapokalspielen sehr viel Spaß gemacht, einfach weil man auch so viele andere Arten Handball zu spielen trifft und einfach sich mit dem Besten messen ist einfach cool. Das war dann, weil wir ganz eben kurz über Nationalmannschaft gesprochen haben, wir haben da so die Turniere, wo ich auch mehr eine Rolle hatte, 2012, 2013, das hat richtig geschockt, das hat richtig Bock gemacht, sich da auf dem Niveau mit dem Besten zu messen. Das war cool, deswegen hätte ich die Champions League hätte ich mal gerne irgendwie mitgemacht. So,
gab es mal ein Angebot von einem Verein, wo das vielleicht. Nee, stand auch nie mal was
das
an.
Stand, nein, also für die Top 3, 4 hat es nie gereicht. Wie gesagt, mit Magdeburg hatten wir eigentlich vor, da mal irgendwie reinzukommen.
Ja. Ist halt sau schwer, ne? Haben sie ja bis heute.
Ja.
Arbeiten sie ja bis heute dran, obwohl sie es herausragend machen inzwischen. Aber es gibt halt nur noch zwei Plätze und das ist mit Kiel und Flensburg nicht so leicht, sich einen von den beiden zu holen, ne?
Genau.
Ja. Wunderbar. Du, tausend Dank. Das war sehr, sehr geil. Wir machen noch ein letztes kurzes Break, dann kriegst du noch das schnelle Fragengewitter, Hand aufs Herz und dann sind wir auch schon durch. Du bist ja passionierter Hobbymusiker. Ist es vor allem die Gitarre oder mit was spielst du eigentlich am liebsten?
Mein Papa ist Kirchenmusiker gewesen, ich habe Klavierspielen gelernt.
Ach, Klavierspielen ist dein Ding eigentlich, okay. Ach krass. Und aber Gitarre kannst du schon auch.
Ja, das reicht zu spielen, wenn keiner zuhört.
Ach so. Okay, und das heißt, Klavier spielst du auch noch am liebsten? Oder was ist da?
Ja, so ein bisschen klimper ich so vor mich hin. Ja.
Habe
ja auch zwei Kinder, die wollen das natürlich auch immer.
Ja. Ist spannend. Selber auch mal rumzuzupfen wahrscheinlich. Ja. Hast du einen Lieblingskünstler?
Boah, nee, ich bin. Werde von Freunden gern für meinen Musikgeschmack ausgelacht, weil ich so quer durch die Charts höre.
Ah, okay. Oh, ein Charthörer ist natürlich eine Todsünde. kann man nichts Positives zu sagen.
Richtig, ja.
Nein, Spaß. Du bist ein Camper und gehst auch mal ganz gerne surfen, habe ich mir sagen lassen. Was ist da so das beste Ziel? Wo kann man das am coolsten machen?
Definitiv Hawaii, weil Hawaii einfach ein sehr cooles Urlaubsziel ist. Da hat es mich schon zweimal hin verschlagen. Das ist ein Träumchen.
Okay, geil. Oh, hätte ich auch gerne mal irgendwann. Und das heißt, da fliegst du hin und holst dir dann auch einen Camper oder bist du da dann schon im Hotel oder wie macht man das dort?
Ach so, zum Campen. Nee, zum Campen fliegen wir nicht nach Hawaii. Zum Campen sage ich, ist Südfrankreich am besten.
Ja.
So, da finde ich, da gibt es die schönsten, größten Campingplätze.
Ja, das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, gerade erst vorletzten Sommer.
Atlantikküste ist ein Traum, sofern es nicht regnet.
Ah, okay, mich hat es ans Mittelmeer gezogen, da so Côte d'Azur, ein bisschen weiter westlich und so.
Ja, genau, Saint-Tropez.
Ja, gut, das jetzt nicht ganz, aber zumindest grob die
nee.
Ecke.
Nee, ich mag, Frankreich mag ich die Atlantikküste, ein bisschen rauer.
Okay. Wenn du es entscheiden dürftest, wer wäre denn der deutsche Mittelmann beim nächsten großen Turnier, also in Ägypten? Ich gebe dir mal drei Namen oder vielleicht ist es ja bei dir auch jemand anders. Weber, Michalczyk, Knorr. Oder doch ganz wer anders?
Ich finde, man sollte Knorr die Chance geben.
Ja, dass der direkt die meiste Verantwortung trägt und der erste Mann ist.
Auch auf die Gefahr, dass es jetzt kein Gewitter mehr ist, aber ich finde, der soll jetzt anfangen schon, um in 3-4 Jahren dann auch bereit zu sein bei der Nationalmannschaft, Erfahrung zu haben und dann richtig zu performen. Deswegen finde ich, müssen die Jungs früh Verantwortung übernehmen.
Geile Ansage. Das heißt, damit der uns dann die EM 2024 im eigenen Land gewinnen kann, quasi.
Zum Beispiel.
Sehr cooler Plan. Du hast ein abgeschlossenes Elektrotechnikstudium. Da stellt sich für mich jetzt natürlich die Frage, Streber oder Hochbegabter?
Boah, weder noch. Weder noch. Die Frage beantwortet sich alleine durch die Anzahl meiner Semester.
Die ist, oh, sag.
Die ist nämlich so, ach, keine, die ist, glaube ich, über 20.
Ja gut, aber ich könnte über 40 machen und würde es trotzdem niemals schaffen, weil das ist doch Elektrotechnik, das klingt für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, ist es auch. habe ich wirklich lange gekämpft. Ich habe immer gesagt, ich mache das, um irgendwann mal nicht Trainer werden zu müssen. Ende der Geschichte ist bekannt jetzt.
Sehr gut. Ja, das wäre meine Anschlussfrage noch gewesen. Wenn du nicht Handballtrainer geworden wärst, dann großer Ingenieur oder was hättest du gemacht mit deinem Leben?
Das ist echt eine gute Frage, die ich tatsächlich nie so richtig zu Ende gedacht habe. Ich hatte verschiedene Pläne, verschiedene Ideen, aber so wirklich hart auf hart, was ist, wenn der Sport mal wirklich vorbei ist? Klar, hätte ich irgendwas mit diesem Studium anfangen können.
Ja. Aber ist ja cool, dass das alles so sich
vielleicht wäre ich Lehrer geworden.
Lehrer, okay. Ja, gut, das ist ja dem Handballtrainerberuf jetzt gar nicht mal so unähnlich, würde ich mal. Arbeit mit jungen Leuten, denen was beibringen, es geht ja zumindest grob in die
Was
Richtung.
schon passt eigentlich, ne? Passt eigentlich.
Ja. Und ich glaube, so Naturwissenschaftslehrer, die werden eigentlich immer gesucht. Wo ist es denn schöner? In Erlangen oder in Nürnberg?
In Erlangen.
Weil?
Bisschen kleiner, gemütlicher. Ich bin durch das Getingel durch die handball-mittelgroßen Städte tatsächlich eher das Kleinstadtleben gewohnt.
Okay, das ist eher deins, alles klar. Und die allerletzte Frage: Was glaubst du denn, der HC Erlangen oder der weltberühmte Club, also der FC Nürnberg aus dem Fußball, der erste FC Nürnberg? Wer wird zuerst, in dem Fall wieder, muss man beim Club sagen, wer wird wieder deutscher Meister zuerst?
Also völlig klar. Hat sehr lang natürlich.
Ja, ihr werdet Handballmeister, bevor der Club Fußballmeister wird.
Das ist jetzt ein Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten.
Okay. Ja, ich will, also mein Tipp wäre genau wie deiner, aber du wirst daran gemessen werden im Gegensatz zu mir.
Ja, ich glaube, nächstes Jahr müssen wir es noch nicht werden.
Perfekt. Dann gibt es nur noch eine allerletzte obligatorische Frage, die wir immer machen. Hast du einen Gast, wo du sagen würdest, den solltet ihr auf jeden Fall mal einladen bei Hand aufs Herz? Der hat eine Menge zu erzählen oder auch sie.
Ja, wir haben über Frank Carsten gesprochen, der erzählt immer viel gerne. Den hatte ich aber schon, ne?
Genau, der war schon da. Ja.
Boah, das müssen wir schneiden. Ich habe keine Idee gerade.
Muss auch irgendeinen raushauen können. Du kennst doch so viele
Ja.
Leute im Handball.
Ja, das stimmt. Warte.
Fällt ihm wirklich gar keiner ein? Das ist ja
Ja, nee,
unglaublich.
so schnell. Ich muss da schnell eine Auswahl treffen. Die ganzen, die habt ihr ja alle schon gehabt, ne?
Ja gut, eigentlich hast du mit Frank Carstens ja schon einen genannt, aber den hatten wir eben schon.
Ja, 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 ja.
Dann frage ich so,
Habt ihr
welcher
einen
dein.
Teuerkauf gehabt schon?
Nein, aber teuer war, der war schon so lang per Sprachnachrichten dabei, weil wir immer wieder Leute, also teuer ist ja mit jedem befreundet, das ist ja das
Ja,
Geile an teuer.
eben.
Und das muss sein. Also irgendwann, wenn ich endlich mal wieder in Lemgo bin, dann wird auf jeden Fall teuer vors Mikro gezerrt, weil der hat schon so viele Sprachnachrichten geschickt und ist der
Ja,
treueste
okay.
Gast dieses
Ach
Podcasts.
so, okay, der hat,
Ja.
ja.
Aber trotzdem ist es perfekt. Teuer nehme ich so und das wird auch definitiv gemacht. Teuer ist ein sehr guter Hinweis. Auf die Folge freue ich mich auch jetzt schon, mit dem
Das
irgendwann zusammenzusetzen.
kannst du auch. Kannst du.
So, mein Lieber, tausend Dank. Das hat
Alles
echt sehr,
klar.
sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du
Das
dir so
gebe ich
viel Zeit
zurück.
genommen hast. Und bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch mit dem HCE. Die Anfänge sehen ja sehr gut aus.
Das sind wir alle. Hoffen wir erstmal alle, dass es überhaupt so weitergeht, ne?
Richtig,
Und
dass es
dann
weitergeht
richtig.
und dass es dann positiv weitergeht. Euch
Alles
vielen
klar.
Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Gerne abonnieren, teilen, euren Freunden und Familien erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns ein bisschen zu wachsen und dann hören wir uns so in 2 Wochen wieder hier bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.